So, Aufnahme läuft. Noch ein Stückchen Wasser. Christmas Vacation. Ich habe keine Ahnung, wie der Text geht.
Wer weiß das schon?
Irgendwer weiß es bestimmt. Prince wird es wissen.
Der mit Sicherheit.
Nicht mehr.
Er wusste es.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind. Nee, warte mal, scheiße.
Diverse Tage sind rum.
Ja, diverse Tage. Wir haben es leider nicht in den üblichen 14 Tagen geschafft. Dafür ein dickes Sorry an dieser Stelle. Wir sind leider 3 Wochen rum. Naja, es geht auf Weihnachten zu. Man hat viel zu tun. Die Leute haben Weihnachtsfeiern. Man muss Geschenke kaufen.
Ich muss Hausaufgaben machen, Fenster streichen und so weiter und so fort.
Die Meersau füttern.
Die Meersau füttern.
Überweisungen tätigen. ja. Jedenfalls, ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Und ich bin Philippe.
Hallo Philippe.
Hallo Tobi.
Hallo Philippe.
Hallo Markus.
Hallo ihr beiden.
Hallo Tobi. Und so weiter.
Und Leute, es ist schon wieder passiert.
Was denn?
Es ist wieder ein Jahr rum und es ist schon wieder kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das
ist gruselig.
Unfassbar, wie schnell das Jahr schon wieder rumging. Aber gut. Heißt auch, dass wir unsere kleine Tradition fortsetzen und wie immer kurz vor dem Feste einen Weihnachtsfilm besprechen. Und wir haben ja schon einige der ganz großen Klassiker in der Vergangenheit besprochen. Letztes Jahr war es Kevin allein zu Hause. Wir haben aber auch schon über Stirb langsam gesprochen oder den ganz großen Klassiker Dia de la Bestia.
Ja.
Das war ein Erlebnis.
Mhm. Auf jeden Fall.
Aber heute haben wir auch ein Erlebnis, oder? Aber wieder ein mainstreamigeres Erlebnis.
Genau, mainstreamiger geht's kaum noch, würde ich gerade sagen. Aber ich glaube, letztes Mal war es noch ein bisschen mainstreamiger.
Ja, Kevin ist auf jeden Fall mainstreamiger. Und ich würde auch sagen, Die Hard ist noch mal ein bisschen mainstreamiger.
Ja, was denn jetzt?
Ja, was denn jetzt, Tobi? Sag mal.
Ja, wir haben den Videorekorder eingeschaltet, die Kassette eingelegt und auf der stand handschriftlich Schöne Bescherung. Hat den schon mal jemand gesehen, dieses Jahr?
Okay, der Einschub war gut und wichtig. Nein. Dieses Jahr habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich werde ihn sicherlich gucken. Der gehört ja zu meinen 4 Reitern der Christmas-Kolypse oder so ähnlich. Also meine 4 wichtigen Filme, die ich jedes Jahr gucken muss. Kevin ist dabei, Stirb langsam ist dabei, Buddy der Weihnachtself oder nur 11, je nachdem, was man sagen möchte. Und eben auch Schöne Bescherung. Der ist für mich auch sehr wichtig. Das ist ein Film, den ich jedes Jahr gucken muss und oft klappt leider nicht jedes Jahr, aber oft gucken wir den ja auch in großer Runde bei uns zu Hause. Also bei mir und meiner Freunde zu Hause. Wir laden dann ein und dann kommen viele Freunde und dann schauen wir den da gemeinsam. Und es ist immer ein großes Fest und es ist vor allen Dingen schön zu sehen. Ich erinnere mich immer wieder und ich schaue Philippe an Philipps Freundin, die, als sie das erste Mal da war, gesagt hat, ach ja, ist ganz nett, war ganz gut. Und dann war sie das zweite Mal da und dann, ach ja, doch, war schon ganz gut. Und ab dem dritten Mal hat sie herzlich mitgelacht, so wie alle anderen auch. Also ein Grower bei ihr, würde ich sagen.
Definitiv. Das ist schon so ein Film, bei dem beim ersten Mal nicht die absolut krass platzierten Pointen oder die Überraschungsmomente so mitreißen. Aber mit der Zeit kann man sich schon freuen auf die absurden Szenen.
Ja, wobei mir das so in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass gefühlt die Zeit zwischen den Malen, die man Filme guckt, und das fällt einem ja bei so Weihnachtsfilmen immer besonders auf, die wird gefühlt immer kürzer.
Ja, das stimmt.
Ich frage mich dann immer ein Jahr später, oh, jetzt echt schon wieder den Film gucken und so. Ich habe gar nicht mehr so Bock wie früher noch. Also wenn ich da mich schon drauf gefreut habe, dass der Film zu Weihnachten wieder geguckt werden kann oder wenn er im Fernsehen lief oder so. Das fühlt sich jetzt an wie ein halbes Jahr oder so.
Ja, es ist krass. Ich erinnere mich daran, Tobi, dass du eine Zeit lang immer A Nightmare Before Christmas jedes Weihnachten gucken musstest.
Ja, das stimmt.
Und auch vor ein paar Jahren irgendwann mal gesagt hast, och nö, brauche ich jetzt nicht nochmal. Und seitdem hast du ihn dann auch, glaube ich, nicht wieder gesehen, oder?
Ja, das stimmt. Also es gibt in vielen Dingen ja, aber hier auch bei Filmen, irgendwann zu diesem Punkt, da ist dann wirklich gesättigt und dann braucht man das erstmal nicht mehr. Dann kann man es vielleicht doch nicht mehr sehen. Dann braucht man eine andere Tradition möglicherweise.
Hm, mal gucken, ob meine vier Reiter dieses Jahr instand noch, also noch alle zusammenbleiben und alle geguckt werden müssen. Ich vermute mal ja, aber ich weiß aber schon, was du meinst, Tobi. Also mir geht's tatsächlich genauso. Ich denke auch, okay, ey, es ist echt schon wieder ein Jahr her. Ne? Das ging so schnell rum dieses Jahr.
Ja, voll. Apropos Tradition. Wir mögen es ja nun auch gerne traditionell. Und darum machen wir es auch wie immer und schauen erstmal auf die Release-Daten von 1989, was da noch so erschienen ist im Kino, klassischerweise, aber auch in der Video- und Computerspiele-Landschaft.
Ja, weil am Ende sind wir ja nun auch ein Videogame-Podcast, auch wenn wir heute nicht über Videospiele sprechen.
Das ist wahr. Trotzdem beginnen wir mit dem Kino.
Ja, Kino ist immer gut, bin ich ja großer Fan von. Und 89, wenn man sich diese kleine Liste, die wir hier vorbereitet haben, anschaut, Alter, also wir haben 89 ja schon mal besprochen, weiß ich, wenn ich diese Filme mir angucke, was für ein Jahr. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ist rausgekommen. Der erste Batman von Tim Burton ist rausgekommen. Ghostbusters 2, Zurück in die Zukunft 2 ist rausgekommen. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, geboren am 4. Juli, den wir unbedingt mal nachholen müssen. Ach nee, das war Rain Man, aber geboren am 4. Juli müssen wir bestimmt auch nachholen, Tobi. Oder ja, kennst du den?
Ich habe den, glaube ich, nie gesehen, ne.
Philippe?
Auch nicht gesehen, nee.
Okay.
Das stimmt. Aber ja, wir haben mal eine Folge gemacht, die hieß Gesehen am 4. Juli.
Das stimmt. Aber da haben wir nicht über 4. Juli gesprochen. Egal, geboren am 4. Juli. Lethal Weapon 2 ist rausgekommen, noch ein zweiter Teil. Mhm. Die nackte Kanone tatsächlich und der James-Bond-Film Lizenz zum Töten ist erschienen. Außer geboren am 4. Juli kenne ich alle. Und es sind alles richtig gute Filme. Lieblinge, ich habe die Kinder geschrumpft, würde ich vielleicht noch sagen, ja, kann man machen, muss ich aber nicht unbedingt gucken, aber ist auch kein schlechter Film, deswegen, aber geiles Kinojahr.
Ja. Mhm. Richtig große Namen, richtig große Kracher. Indiana Jones, Batman, Ghostbusters und Zurück in die Zukunft, das ist eigentlich eine Art perfektes Kinojahr.
Ich finde, Lethal Weapon 2 gehört da, also für mich gehört er mit in diese Reihe. Ich finde den zweiten noch besser als den ersten. Da kommt Leo das erste Mal vor. Leo Getz mit Leo Getz. Ne? Mhm.
Ganz liebe Grüße übrigens an die Zuhörer, die jetzt sich gerade verabschieden und die Jacke anziehen, die es lieben, wenn wir nicht auf den Punkt kommen.
Ja, richtig, richtig, richtig. Aber dafür sind wir auch bekannt, gerade wenn es ums Thema Film geht. Also, und da es den ganzen Podcast jetzt über Filme, um einen Film gehen wird, werden wir oft nicht auf den Punkt kommen. Ich vor allen Dingen. Ich komme jetzt mal zum Punkt. Tobi, was war denn in der Videospielewelt los?
Da ging auch einiges. Golden Axe ist da in der Arcade erschienen. Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug, also das Adventure von Lucasfilm Games. Midnight Resistance, auch ein schönes Game. North and South, haben wir ja vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, ist auch erschienen. Oil Imperium, ich sage nur Bratwurst.
Ist das ein Cheatcode?
Ja.
Ach, huh. Habe ich nie gespielt.
Prince of Persia.
Jetzt fast perversier gesagt. Voll lustig.
Haben wir früher gesagt.
Haben wir früher gesagt. Und es ist heute noch fast genauso lustig wie damals.
Eigentlich sogar noch ein bisschen witziger.
Der ist gut gereift, ja.
Komm nochmal zum Punkt, Tobi.
The Revenge of Shinobi. Haben wir ebenfalls schon mal eine Folge drüber gemacht. Schon ein bisschen länger her.
Ich wollte gerade sagen, das ist richtig lange her. Das war in unserer ganz frühen, unsere erste Ehrenrunde damals.
Ist aber auch gut gealtert.
Sowohl Spiel als auch Folge.
Absolut. SimCity ist auch erschienen, verrückt. Und Toki, um nur mal so ein paar zu nennen, so ein kleiner Auszug, da sind natürlich noch ganz viele andere tolle Spiele erschienen. Aber das hier sind schon so die großen Meilensteine, würde ich sagen.
Nicht ganz so geil wie das Kinojahr. Mhm. Also schon gute Spiele dabei, Kinojahr noch ein bisschen geiler, aber trotzdem weit, weit davon entfernt, schlecht zu sein.
Markus, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, dass der Film für dich ein Film ist, der in deine Rotation gehört, der ins Pflichtprogramm vor Weihnachten gehört. Was verbindet uns denn so mit dem Film? Ist das ein Film, den wir möglicherweise erst im Alter kennengelernt haben? Oder ist das ein Film, der uns seit unserer Kindheit begleitet? Philipp, ich guck dich mal an. Wie ist denn deine Verbindung zu Schöne Bescherung?
Der Film existierte als loses Wissen bei mir in meiner Kindheit. Mein Vater hat mir davon erzählt, lief wohl irgendwann im Fernsehen im Vorweihnachtsprogramm, aber so richtig mitbekommen habe ich es nicht. Und dann kam Markus eben auf mich zu und die Tradition des Rudelguckens, die besteht ja schon eine ganze Weile und ich glaube, ich habe diese Tradition schon 7, 8 Mal mitgemacht. Dadurch wurde es erst zu einer Instanz der Adventszeit.
Mhm. Finde ich gut. Schön.
Ein soziales Event vor allem.
Da muss ich mir, warte mal, doch mal selber auf die Schulter klopfen. Habe ich gut gemacht.
Ja. Sowas muss man dann einfach mal machen. Also das kann man sich vornehmen, man kann nicht von vornherein deklarieren, das wird jetzt eine soziale Tradition, aber wenn man es einfach durchzieht, einfach beharrlich ist, dann kommt genau das raus. Oder wie siehst du das, Markus?
Absolut. Bei mir ist das aber ganz ähnlich wie bei dir, also was heißt ähnlich? Ich habe den Film, Tobi hat ja gerade gefragt, ob das ein Film ist, der uns seit unserer Kindheit begleitet, und das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Ich habe den als Kind nicht gekannt. Ich kannte irgendwie die Vacation-Filme, beziehungsweise ich glaube, irgendwann lief auf Sat.1 mal European Vacation, also Hilfe, die Amis kommen, so heißt er ja im Deutschen. Und den habe ich auch geguckt, fand den aber sehr merkwürdig und ganz komisch. Und Willy Milovic spielte da irgendwie mit und alles war ganz, echt? Ganz, ja. Ja, als sie in Deutschland sind, ist Willy Milovic dabei. Und fand das irgendwie, hat mir nicht gefallen tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, wann ich den das erste Mal dann gesehen habe. Jahre später, ich glaube tatsächlich auch erst auf DVD, ist mir der irgendwie untergekommen. Und ja, ähnlich wie ich es bei Dörte, also Philippes Freundin, erlebt habe, war das auch bei mir ein Grower. Mit jedem Mal gucken war der ein bisschen geiler. Und irgendwann, wenn du den wirklich in- und auswendig kennst, du freust dich ja einfach auf die auf die Szenen. Und du lachst ja vorher schon über das, was gleich kommen wird. Ne? Das ist ja eigentlich, was so geil ist an diesem Film.
Waschmaschinen geben sich auch Mühe.
Ja, das tun Waschmaschinen auch.
Ja,
ja, genau, solche Sachen. Ne? Das ist einfach toll. Und seitdem gehört der für mich in meine Top 4 der Weihnachtsfilme. Also der muss einfach jedes Jahr sein. Tobi, wie ist bei dir? Du bist ja auch öfter mal beim Rudelgucken dabei.
Ja, das stimmt. Mir ging es da eigentlich relativ ähnlich wie euch. Ich habe den in meiner Kindheit auch so gar nicht geguckt. Ich habe aber davon gehört, dank meiner Eltern, wie bei dir, Philippe. Das muss auch irgendwie sowas ja gewesen sein, was im Fernsehen lief. Und die haben da irgendwie mal so von geredet. Dieser eine Film, wo dieser beknackte Typ irgendwie dieses völlig übertriebene Weihnachten feiern will. Aber ich selber habe den nie gesehen und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Wahrscheinlich ist er auch mir irgendwann mal auf DVD begegnet. Vielleicht habe ich ihn auch mal im Fernsehen gesehen, dann später, wenn er mal lief. Aber nee, gar keine Ahnung. Also ich habe den schon deutlich öfter, bevor es deine Rudel-Guck-Veranstaltung gab, gesehen. Aber wann und wo, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Also insofern habe ich keine nostalgische Verbindung zu dem Film.
Eine traditionelle jetzt, ne? Durch Rudel gucken so ein bisschen.
Ja, schon. Und auch vorher, glaube ich, habe ich den auch schon mir selber angeguckt auf DVD oder wenn er mal im Fernsehen lief. Also der gehörte schon irgendwie für mich auch zu Weihnachten, zu meinen Weihnachtsfilmen, die ich so ganz gerne gucke.
Aber auch erst so im Erwachsenen, beziehungsweise nicht im Kinder- oder Teenie-Alter.
Genau. Ja.
Der Film holt also irgendwas aus der Vergangenheit zurück, was man gar nicht hatte, aber was einem das Gefühl gibt.
Ja, genau. Vielleicht kann man sich ja auch so ein Stück weit mit der Figur, der Hauptfigur Clark Griswold, sprechen wir gleich drüber, identifizieren. Und jeder hat so ein bisschen seine Vorstellung davon, wie er sich so ein Weihnachtsfest vorstellt. Und wahrscheinlich nicht dieselben wie er, aber diese Vorstellungen sind ja für jeden von uns wahrscheinlich nie und nimmer zu erreichen. Und ja, das greift der Film ja so ein bisschen auf. Aber sprechen wir gleich drüber. Wie im letzten Jahr, als wir über Kevin gesprochen haben, waren wir uns auch bei diesem Film wieder so ein bisschen unsicher, wie man sich so einem Film nähert, den man ja wahrscheinlich schon tausendmal gesehen hat und den auch wahrscheinlich da draußen schon die meisten Leute kennen oder vielleicht auch sogar jedes Jahr wieder schauen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ihn jeder gut finden muss. Sebo zum Beispiel ist ja nicht so der Riesenfan des Films.
Grüße gehen raus.
Ja, hallo Sebo.
Darum ist er heute auch nicht da, wir haben ihn einfach ausgeladen.
Ja, genau. Aber kennen tun ihn wahrscheinlich die allermeisten, zumindest die so in unserem Alter sind. Und insofern mal so ein bisschen die Frage, wie breit rollt man jetzt diese Handlung nochmal raus? Wir gucken mal, wie gut wir das hinbekommen, den Film beziehungsweise die Handlung zusammenzufassen, ohne den Film komplett wiederzugeben.
Ja, du hast gerade gesagt, Leute, die den nicht mögen, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der den nicht kennt und vielleicht auch den einen oder anderen, der den nicht mag und dann vielleicht auch nur einmal gesehen hat, weil er ihn nicht mag. Aber wir haben ja auch schon öfter mal in den Kommentaren bei uns unter unseren Folgen gelesen, so nicht mein Thema, hat aber trotzdem Spaß gemacht, euch zuzuhören. Mhm. Und allein für solche Leute müssen wir ja ein bisschen auf die Handlung eingehen. Die sollen ja wissen, was auf sie zukommt. Und entweder wird da was wieder hochgeholt, eine Erinnerung, oder die Leute, die den noch nie gesehen haben, die werden vielleicht animiert, den mal zu gucken. Aber Achtung, Spoiler, ne? Wir spoilern den ganzen Film, obwohl es eine Komödie, sehr episodenhaft. Wirklich was zu spoilern gibt's nicht.
Also. Wirklich episodenhaft, das stimmt. Und ich find's eigentlich auch immer ganz hilfreich zu wissen, an welcher Stelle des Films wir sind, um irgendwelche Trivias, um irgendwelche Anekdoten, um irgendwelche Hintergründe oder Analysen anzubieten. Deswegen hangeln wir uns dran entlang, ohne dass wir jetzt wirklich das Pacing perfekt durchziehen. Es ist eher so, dass wir da, wo wir es interessant finden, tiefer reingehen.
Mhm. Ja. Genau. Bevor wir das aber machen, kommen wir kurz noch zu den Key Facts. Mm,
ohne geht nicht.
Wir reden heute über Schöne Bescherung, der im Original Christmas Vacation heißt und im deutschen Original, also was heißt deutsches Original? Der ursprüngliche Titel war nicht Schöne Bescherung, sondern Hilfe, es weihnachtet sehr. Natürlich eine Anspielung auf Hilfe, die Amis kommen. Und der erste Teil heißt im Deutschen?
I don't know.
Die schrillen Vier auf Achse.
Ah.
Hat jetzt zwar nichts mit Hilfe zu tun, aber zumindest auf den zweiten sollte es irgendwie anspielen. Ja, hat sich nicht durchgesetzt, der Titel. Schöne Bescherung. Der ist aus dem Jahr 1989. Wir befinden uns hier im Bereich Komödie. Das ist eine Weihnachtskomödie. Das Drehbuch stammt von John Hughes. Den kennt man, wenn man sowas wie Ferris macht Blau gesehen hat oder den Breakfast Club, Pretty in Pink. Also der hat sehr viel Teenager-Kram in 80ern gemacht, großer Mann. Die Regie wurde übernommen von Jeremiah S. Chechik. Den kennt man eher nicht so. Das sollte eigentlich anders machen, kommen wir auch noch dazu. Die Freigabe ist ab 6, also den könnt ihr ruhig mit euren Kindern gucken. Der geht 93 Minuten, knackige 93 Minuten. Das ist übrigens immer toll, Filme, die einfach mal so um die 90 Minuten sind und nicht so wie heutzutage so 2,5 Stunden Monster, wo man denkt, ach, wofür denn bitte?
Die so auf den Punkt kommen.
So wie wir. Mitspielen tun Chevy Chase, Randy Quaid, Beverly D'Angelo, Johnny Galecki und Juliette Lewis.
Und noch ein paar andere natürlich.
Natürlich auch noch ein paar andere, klar.
Ist kein Kammerspiel.
Nein.
Ist eine Weihnachtskomödie.
Kinostart war am 1. Dezember 89 in den USA und im November 90 in Europa. Allerdings nicht in Deutschland. Hierzulande lief er nie im Kino. Beziehungsweise, ich glaube, letztes Jahr war die Kinopremiere in Deutschland.
Echt? Ach, der lief jetzt nochmal im Kino, ne? So richtig?
Ja, ich glaube, letztes Jahr lief der das erste Mal im deutschen Kino. Vielleicht war es auch vorletztes Jahr. Der lief dieses Jahr auch, aber wirklich Kinopremiere war letztes oder vorletztes Jahr, bin ich mir nicht ganz sicher.
Warst du drin?
Nein, leider nicht. Leider nicht. Hat mich auch ein bisschen geärgert. Auch dieses Jahr hat das zeitlich leider nicht gepasst. Wir haben keine Karten gekauft. Also wir hätten noch welche kriegen können, aber passte zeitlich nicht, dass wir den gucken konnten dieses Jahr oder können dieses Jahr. Er läuft ja dann noch.
Ja, schade.
Genau.
Wir sprechen also über Schöne Bescherung oder Hilfe, es weihnachtet sehr. Unter dem Titel habe ich ihn übrigens auch kennengelernt, ist mir gerade aufgefallen, als du es gesagt hast.
Ah, okay.
Ich glaube, so haben meine Eltern mir den damals angepriesen oder mir davon erzählt. Und der ist ja der insgesamt dritte Teil dieser sogenannten National Lampoons Trilogie. Die anderen Titel hast du ja gerade schon genannt. Und in all diesen genannten Filmen geht's im Wesentlichen um die Familie Griswold, einer klischeehaften US-amerikanischen Familie, die US-amerikanischer nicht sein könnte.
Ja, stimmt.
Und die bestehen aus dem Familienoberhaupt Clark Griswold, den haben wir eben auch schon einmal kurz erwähnt, der wird gespielt von Chevy Chase, seiner Frau Ellen und den beiden Kindern Audrey und Rusty.
Rusty ist auch ein geiler Name.
Ja, ja. Und die verbringen in allen drei Teilen absurde Urlaube beziehungsweise Ferien. Und wenn man sich den Titel oder die Titel der Filme so anschaut, dann stolpert man immer wieder über den Namen National Lampoons, den wir eben auch schon erwähnt haben. Und mir war bis zur Recherche zu diesem Film ehrlich gesagt nicht klar, was es damit eigentlich auf sich hat. Und der Name steht ja meist so über dem eigentlichen Titel, als würde der den Film so präsentieren, wie ein Autor halt.
Da bin ich jetzt mal gespannt, Tobi. Ich hatte nämlich auch keine Ahnung.
Ja, Der Name ist tatsächlich der Titel eines amerikanischen Satiremagazins, das 1970 zum ersten Mal erschienen ist. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, schon sehr viel früher. Denn die Geschichte reicht tatsächlich bis ins 19. Jahrhundert zurück.
Oh mein Gott!
Ja. Als da eine allererste Ausgabe, wenn man das überhaupt so nennen will, erschienen ist von ein paar Harvard-Studenten. Und zwar in Form eines Zettels, der da an einen Baum genagelt wurde auf dem Campus. Hier hieß das Werk noch Harvard Lampoon. Aber das würde jetzt alles auch wirklich sehr viel zu weit führen. Darum springen wir mal wieder schön zurück ins Jahr 1970. Denn da wurde die erste Ausgabe des Magazins veröffentlicht und dann auch unter dem Namen National Lampoon. Das Magazin oder besser gesagt die Marke, die hatte einen sehr großen Einfluss auf die Comedy-Szene in den 70er Jahren in den USA. Vielleicht auch deshalb, weil sich die Ausgaben inhaltlich durch bewusst, ja, schon sehr zynische und radikalen Humor ausgezeichnet haben, bei denen viele andere bekannte Medien immer wieder parodiert wurden, sodass es häufig auch zu Beschwerden und Anzeigen und so weiter kam.
Da kann man jetzt mal ganz kurz einhaken, weil du gerade Beschwerden und Anzeigen gesagt hast. Mir war nämlich bis zur Recherche nicht klar, was Lampoon überhaupt heißt. Ich habe das natürlich auch schon zigmal gelesen. Lampoon bedeutet Schmähschrift oder Pamphlet. Mhm. Passt dann aber sehr ins 19. Jahrhundert. Mhm. Harvard Lampoon, ja. Die Harvard Schmähschrift, die man irgendwo an den Baum nagelt, Professor so und so, ist ein bisschen doof.
Riecht ein bisschen seltsam.
Finde ich noch besser.
Riecht nach sauren Gurken. Also mehr Eulenspiegel und weniger Mad oder Titanic.
Mhm. Würde ich jetzt mal sagen, also vor allen Dingen damals.
Genau, und aus dieser Marke National Lampoon, da sind dann neben dem Magazin in den Folgejahren auch noch andere Medienprodukte entstanden, Filme, Theaterproduktionen und so weiter, wodurch das Label für viele bekannte Comedy-Autoren zu der Zeit quasi wie so ein Sprungbrett zum Erfolg geworden ist.
Interessant, ne? Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir sowas haben.
Letztens erst bei Elvira, ne?
Genau, bei Elvira neulich. Und SNL ist ja auch so ein Sprungbrett gewesen. Und jetzt haben wir hier das dritte, was wir kennenlernen, auch wenn es in dem Fall nur in Anführungsstrichen ein Magazin gewesen ist, aus dem ja aber auch Filme hervorgegangen sind. Also nicht nur Magazin. Spannend, echt spannend. Also viel interessantere Comedy-Szene, als es hier bei uns in Deutschland der Fall ist.
Aber RTL Samstagnacht?
Ja, das hat aber auch nicht so ganz die Reichweite und Langlebigkeit eines SNL oder, Gott, wie hießen die Comedy-Truppe nochmal?
Groundlings.
Groundlings, danke. Ich habe es schon wieder vergessen.
Ich habe es gerade schon mal gesagt.
Da habe ich dir nicht zugehört.
Wahrscheinlich.
Was? Hä? Oh, Philippe, du auch hier.
Aber ich habe dir zugehört, du hast hier gerade schon Saturday Night Live erwähnt. Das ist ganz interessant, denn da kann man nochmal kurz einschieben, dass der Film gleich drei ehemalige Saturday Night Live Mitglieder vereint. Denn Chevy Chase war natürlich mit dabei, aber auch Julia Dreyfus, Randy Quaid und Brian Doyle Murray, der war auch mit dabei, den werden wir später noch kennenlernen.
Das sind ja sogar vier.
Habe ich drei gesagt?
Du hast drei gesagt.
Ich meinte natürlich vier. Ja, aber auch da, ich habe es gerade gesagt und du hast es bestätigt, ein Sprungbrett für spätere Comedy-Größen und da sind dann im Verlauf und im Weiteren ganz andere bekannte Dinge daraus entstanden. Die Simpsons, eine schrecklich nette Familie, Ghostbusters, da waren Schreiber und Autoren dabei oder eben auch diese ganze Reihe der schrillen Vier, also unsere Familie Griswold.
War nicht auch David Letterman irgendwie? Das ist doch auch irgendwas gewesen, oder?
Ja, auch da gab es, glaube ich, Autoren, die da mitgearbeitet haben, beziehungsweise die halt vorher aus diesem National Lampoon-Umfeld kamen.
Ja. Genau.
Und der Film Christmas Vacation, wie er im Original ja heißt, basiert tatsächlich auch auf einer Kurzgeschichte, die in der Dezemberausgabe des National Lampoons 1989 veröffentlicht wurde. Christmas 59 hieß die.
Schön übrigens, Entschuldigung, ich muss dich gerade unterbrechen, schön, dass du Christmas 59 gesagt hast, die Zahl auch deutsch ausgesprochen hast.
Stimmt.
Finde ich immer wieder schön.
Team 17.
Ja, genau, Team 17. Ich fühle mich immer wieder bestätigt, wenn ich Team 17 sage.
Christmas 59 hieß die und stammt vom späteren Drehbuchautor des Films John Hughes, der ebenfalls aus dem National Lampoon-Umfeld kommt. Der wurde damals von Warner Brothers wohl regelrecht angebettelt, um noch einen weiteren Film der Reihe zu machen, wobei andere Quellen behaupten, dass es National Lampoon-Produzent Matty Simmons war, der bei Warner die Idee zu Christmas Vacation ins Spiel gebracht hat. Wie auch immer. Unstrittig ist aber, dass es allein dem Umstand, dass er noch diese Geschichte in der Schublade hatte, zu verdanken ist, dass der Film überhaupt entstehen konnte.
Übrigens, diese Geschichte, Christmas 59 oder Christmas 59, die kann man in diesem Internet tatsächlich auch finden, auf Englisch natürlich. Und bei Marc, ja, liest da mal rein. Das ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Ist nicht so lang, sind nur ein paar Seiten. Ich habe es zumindest nur die erste Hälfte mal mir angeguckt. Und ja, wenn man den Film kennt und dann die Geschichte liest, sind da schon so diverse Analogien zu erkennen. Das ist ganz nett.
Würde mich mal interessieren, wie dann das Jahr 59 gut eingebettet wird in eine Geschichte von 89. Vielleicht kommen wir ja noch drauf. Mhm. Ursprünglich sollte übrigens Chris Columbus die Regie übernehmen. Allerdings hatte der sich wohl mit Chevy Chase überworfen. Wie kann das nur passieren? weshalb er das Projekt dann wieder verlassen hat. Gar nicht schlimm eigentlich, denn John Hughes gab ihm daraufhin das Drehbuch zu Kevin, allein zu Haus, bei dem er dann stattdessen die Regie führte und der ja, wie wir alle wissen, ein Jahr später in die Kinos kam.
Wahrscheinlich haben wir genau diese Geschichte letztes Jahr bei Kevin auch erzählt. Also wer diese beiden Folgen jetzt back-to-back hört, wird vielleicht, naja, eine kleine Wiederholung haben, es sei uns verziehen, aber das ist, ja, gehört ja auch in diesen Film hier rein.
Bleibt es wenigstens im Gedächtnis.
Es ist ein Service, ne? Es ist einfach ein Recap, was bisher geschah.
Ja, stimmt.
Regie hat nicht John Hughes geführt, nee, das war Jeremiah, wie mag man das aussprechen? Chechik.
Chechik, würde ich auch sagen, ja.
Der bis dahin nicht einen einzigen Spielfilm gemacht und auch die Vacation-Filme nie gesehen hatte.
Das ist ein bisschen gut, ne? Das waren Werbefilmer vorher, Werbung gemacht.
Genau.
Und da gibt's dann ja auch diese Anekdote mit Stanley Kubrick, der wohl ganz verknallt war in dessen Werbespots und von denen er sagte, sie seien seine liebsten Familienfilme gewesen. Dadurch, dass Kubrick das mal gesagt hat über den Chechik, soll der dann tatsächlich auch viele Angebote für richtige Filme bekommen haben. Unter anderem dann auch das Angebot für Schöne Bescherung, dass er den drehen sollte.
Und dann heißt es auch noch, er hielt sich selber gar nicht für komödiantisch talentiert.
Der Chechik?
Ja.
Naja, ist halt ein Grower, ne? Also wenn man den das erste Mal sieht, vielleicht nicht so, aber beim dritten Mal auf jeden Fall.
Vielleicht ist es das, dass er nicht das eigentliche Timing drauf hat, was man sonst bei einer Comedy drauf hat, aber dass er trotzdem einfach einen Sinn für eine anders gelagerte Komik hat.
Mhm. Wäre das also endlich mal geklärt, also das mit dem National Lampoon, wir wussten es ja offensichtlich alle nicht. Das Magazin gibt es übrigens heute zumindest so nicht mehr. Das wurde dann in den 80er Jahren schon ein bisschen weniger, die Auflage ging zurück und die Marke hatte dann ja so ein bisschen an Strahlkraft verloren nach und nach. 1989 wurde sie dann irgendwann von einem Schauspieler namens Tim Matheson gekauft, den man vielleicht aus der ein oder anderen amerikanischen Fernsehserie kennen könnte. Der Chef Bonanza, Kung Fu und solche Dinger. Muss man aber auch nicht. Später wurde es dann nochmal weiterverkauft und die letzte Ausgabe erschien dann 1998. Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Höchste Zeit also, dass wir mal hier endlich
zum Punkt kommen
und auf Play drücken auf unserem VHS-Videorekorder und in die Weihnachtsferien starten.
Unbedingt. Der Film handelt ja von den sehr chaotischen Ereignissen um die Familie Griswold in den Tagen vor Heiligabend. Chaotisch und die Griswolds, das passt ja hervorragend zusammen. Also wer die beiden Vorgängerfilme geguckt hat, der weiß, ohne Chaos funktioniert das nicht. Und im Prinzip kann man den Film ganz gut in einzelne Akte einteilen, die irgendwie auch alle für sich funktionieren, aber natürlich dramaturgisch durchaus auch eine Verbindung aufweisen. Irgendwie. Aber ich habe ja eingangs auch schon gesagt und Philipp hat es auch gleich bestätigt, der Film ist schon sehr episodenhaft aufgebaut. Könnten auch einzelne Sketche sein.
Ja, also Akte klingt vielleicht auch ein bisschen hochtrabend. Jetzt erwartet man vielleicht so die klassische dramaturgische Aufbauweise von Filmen, wie das so in Akten funktioniert. Das ist hier nicht der Fall. Es sind wirklich, du hast es gerade gesagt, eher Sketche, die episodenhaft funktionieren.
Ja, so nicht Slice of Life, sondern Slice of Season.
Ja, also zusammengefasst, es geht um die Vorweihnachtszeit im Hause Griswold und um die große Vision, die Clark natürlich hat, für das perfekte traditionelle Weihnachtsfest. Davon ist Clark den ganzen Film über, ja, fast schon manisch getrieben.
Ja, und wo wir schon dabei sind, beschreiben wir doch vielleicht auch mal den Rest der Familie. Also Clark Griswold haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Gespielt von Chevy Chase, der einfach so dem 1:1 typisch amerikanischen Dad entspricht. Also das sieht man in seinen Outfits. Der trägt natürlich Baseballcaps und Teamklamotten und Flanellhemden und Downwesten und sowas. Und erinnert damit so ein bisschen an Tim Taylor vielleicht auch. Übrigens auch, was seine komplette Selbstüberschätzung angeht. Das werden wir noch erfahren im Verlauf. Er ist immer so ein bisschen überambitioniert und kennt wirklich null seine Grenzen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, mit welchen Adjektiven man den so am besten beschreiben könnte. Denn seine Charakterzüge, die sind schon recht speziell, finde ich. Da ist ja auf der einen Seite dieser sehr konservative Normalo-Style, dieses spießige. Aber es gibt ja auch immer mal wieder Momente, in denen er da so herausbricht, in denen er sarkastisch ist und impulsiv auch auf eine Art und vulgär auch manchmal in seiner Ausdrucksweise. Also das passt eigentlich gar nicht zu diesem geordneten, spießigen Familienvater. Und das, finde ich, macht so einen ganz schönen Kontrast irgendwie aus.
Scheint auch irgendwie so ein Chevy Chase-Ding zu sein. Also so seine Art von Comedy-Timing ist sehr typisch für ihn, auch wie er sonst andere Rollen spielt, glaube ich. Und Johnny Galecki hat sehr viel davon, also dem sehr viel zu verdanken. Und ich glaube, Leonard Hofstetter hat später auch so Anleihen davon, dass er sehr lange eher ruhig und zurückhaltend und geordnet und sortiert ist, aber dann so diesen Überschnappmoment so ins Chaos hineinplatzend hat. Also auch als Hawthorne in Community hat er definitiv sein Chaos-Element, was man ihm nicht jederzeit anmerkt, aber es bricht ganz schnell aus ihm heraus.
Also er ist auf jeden Fall immer bei allem, was er tut oder auch bei dem, was er anhat, immer ein bisschen drüber und weiß nie so recht, wo seine Grenzen sind. Das fängt mit der Krawatte an, die er trägt. Diese komische Weihnachtskrawatte und endet dann mit seinen Handlungen, wenn er da dann später, kommen wir noch zu, komplett ausrastet.
Was hast du denn jetzt gegen sein Outfit? Das möchte ich jetzt aber mal sehr genau wissen.
Ich habe nur gesagt, dass es ein bisschen drüber ist.
Ach so, mein Outfit ist auch ein bisschen drüber, oder?
Du trägst ja keine Weihnachtsklamotte.
Ich trage die Weihnachtsklamotte.
Aber keine Weihnachtskrawatte.
Das nicht. Also für alle, die es nicht sehen, ich trage das gleiche Trikot wie Clarky an Weihnachten von den Blackhawks. Und es steht auch die 00 und Griswold hinten drauf.
Sparky.
Ja.
Und nur vielleicht für alle, die Chevy Chase nicht kennen, nochmal ein ganz kurzes Wrap-up. Also er ist, wie gesagt, Mitbegründer von Saturday Night Live und entgegen seiner sympathischen Anti-Heldenrolle gilt oder galt er als Schauspieler eher als schwierige Person. Da gibt es unzählige Anekdoten und Berichte von Schauspielkollegen darüber, dass er sich am Set wohl oft sehr unfreundlich und herablassend und angeblich sogar gewalttätig verhalten haben soll. Allerdings heißt es auch, dass er sich im Laufe der Jahre und mit zunehmendem Alter etwas entspannt hat. Also ja, kann man sich bei dem Mann eigentlich kaum vorstellen, wenn man ihn so in dem Film sieht, über den wir heute sprechen.
In den Rollen jetzt nicht so. Also da finde ich das auch, kann man sich das schlecht vorstellen. Auch wenn er ja so auch als Clark seine Momente hat, wo er sich tierisch aufregt und dann irgendwas kaputt tritt und so und in der Rolle bleibt. Ne, obwohl er
der Treppenpfosten, wie er den repariert.
Ja, auch sowas, ne? Aber was du gerade übers Alter gesagt hast, also er ist ja in einer fünften, also von der vierten zur fünften Staffel Community ist er ja rausgegangen aus der Serie, weil er auch da sich mit den Machern oder auch, da gab es auch große Probleme hinter den Kulissen. Also das war wohl nicht mehr schön. Philippe, ja. Hast du mehr Infos?
Ich weiß nur, dass er alle irgendwie stümperhaft und amateurhaft fand und hat sich auch so gegeben und sein Charakter war wohl nicht rein Persona, sondern auch ein bisschen Person. Also der eine oder andere sexistische oder möglicherweise auch rassistische Spruch war nicht für die Kamera, sondern aus ihm selbst heraus, war wohl ein bisschen seltsam.
Echt schade. Also ich Community sehr gerne gesehen und mochte auch ihn als Charakter, auch wenn er ein Arsch war. In der deutschen Variante hat er auch seine richtige Synchronstimme gehabt. Ist für mich ja immer besonders wichtig. Hat mich sehr gefreut. Aber ja, nicht der einfachste Mensch, der Chevy Chase.
Wobei man sagen muss, was ich so gelesen habe, die Schauspieler aus diesem Film, also mit denen er da zu tun hatte, John Galecki und Beverly D'Angelo und so weiter, von denen hat man eigentlich nur Wohlwollendes gehört über ihn. Also das sollen angenehme Dreharbeiten gewesen sein.
Da war ich auch überrascht, als ich das gelesen habe.
Ja.
Beverly D'Angelo, die spielt hier Alan Griswold, seine Ehefrau, die hat ihn ja jahrelang begleitet. Die hat ja in allen Filmen, sowohl die davor als auch die danach, immer seine Ehefrau gespielt. Und da glaube ich sehr, Tobi, was du gerade gesagt hast und Philippe, was du bestätigt hast, dass die nicht zwingend was Negatives über ihn gesagt hat. Auf jeden Fall passt Alan, also Alan Griswold, durchaus auch irgendwie in das Klischee der amerikanischen Mom, also der amerikanischen Film-Mom vor allen Dingen. Ein bisschen zurückhaltend, steht hinter ihrem Ehemann, versucht alle wieder auf den Boden zurückzuholen, wenn's mal übertrieben ist, hat aber auch schon eine innere Stärke. Und wie in jedem guten oder auch schlechten amerikanischen Film, der Typ, der Vater, der darf keine Ahnung, der muss nicht so gut aussehen, aber die Ehefrau, die muss schon irgendwie ein bisschen hot sein, ne? Das ist ja immer so.
King of Queens zum Beispiel.
Ja, auch wenn du...
Ja, Alf.
Ist aber auch so. Also ich meine mal ganz im Ernst. Ja, Kate ist für Willy auch irgendwie zwei Nummern zu groß. Mm. Eigentlich.
Ja, irgendwie schon, ja.
Peggy Bundy.
Peter und Louis, Family Guy. Mhm. Fred Feuerstein und Wilma, kannst du schon richtig weit zurückgehen.
Ja. Den Dad Bud, den gab's schon lange, den Dad Buddy. Aber die Mom ist halt so eine richtige Suburban Soccer Mom, die... Wie du sagst, die Familie zusammenhält und dabei auch immer Schnieke ist.
Aber die überrascht ja auch hier und da, ne? Wie gesagt, bricht aus ihren Rollen heraus. Geil ist, wie sie sich in stressigen Situationen, also in dem Film in der einen stressigen Situation, dann eine Kippe anstecken will, ne? Mhm. Was so gar nicht zu ihr passt eigentlich. Und Ellen, rauchst du etwa schon wieder? Nein, und dann zerhackt sie diesen, oder als wenn sie dem
Salatkopf
da irgendwie den Kopf abschlagen, hackt sie den so in zwei Teile. Sehr, sehr schön.
Übrigens hat sie mal als Zeichnerin für Hanna-Barbera gearbeitet und war in den 90ern und frühen 2000ern mit Al Pacino liiert, mit dem sie sogar zwei Kinder hat.
Ach krass. Mhm. Und die kann singen.
Das wusste ich wiederum nicht.
Ja, singen kann sie auch.
Krass.
Also wohl richtig gut.
Wen haben wir denn noch so?
Mir fiele da Rusty ein. Als Charakter hat er bestimmt eine Konsistenz. Als Schauspieler wird er immer mal wieder ausgewechselt.
Ja, immer mal wieder ist gut.
Also, gespielt von John Galecki an der Stelle. Den kennt man übrigens nicht nur aus Roseanne, was zeitlich näher dran ist, sondern auch aus Big Bang Theory. Vielleicht erkennt man ihn dort nicht sofort wieder. Da spielt er Leonard Hofstetter. In dem Film ist Rusty 14 und steckt mitten in der Pubertät, was man vor allem an den Postern, die in seinem Zimmer an der Wand hängen, sehen könnte.
Und an der Decke, wo Opa da schläft und nach oben guckt und das Mädel da hängt, großartig. Und Opa nicht schläft, sondern grinsend dieses Poster anguckt oder schmunzelnd. Schön.
Und in dem Film versucht er auf seine Art und Weise eine Stütze für seinen Vater zu sein, ihn bei dieser Vision, bei dieser Mission zu unterstützen, ein gelungenes Weihnachten zu gestalten. Übrigens war für die Rolle unter anderem auch Leonardo DiCaprio im Gespräch, der den Produzenten aber anscheinend zu ernsthaft und nicht albern genug erschien. Sehr wichtige Eigenschaft für diesen Film. Der Johnny Galecki wiederum, der sagte tatsächlich, dass er mit Chevy Chase an dem Set sehr gut zurechtkam und dass er in ihm stets eine Art Mentor gesehen hat, von dem er als 14-Jähriger viel lernen konnte. Zwischendurch nahm Chase Galecki übrigens mit zu Ghostbusters 2 dort auf die Soundstage, um dort ein bisschen Mentoring vom Mimik-Minimalisten Bill Murray abzusahnen.
Ach krass, das ist geil.
Aber gab's nicht zwischen Chevy Chase und Bill Murray auch mal so ein Beef irgendwie?
Ich weiß nicht, also Bill Murray ist ja auch nicht der einfachste Typ gewesen. Das war ja auch so einer, der, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen und ja, so Pünktlichkeit und so. Also auch nicht einfach, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also, könntest du mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass die beiden...
Ich hätte sowas mal irgendwie im Vorfeld gelesen, aber ich weiß auch nicht mehr genau. Machen wir die Familie noch komplett. Wir haben ja noch die Tochter. Da wäre nämlich noch Audrey und die wird gespielt von Juliette Lewis und... Die ist eigentlich, wie so einige Schauspieler, würde ich sagen, in dem Film für die Dynamik nicht besonders relevant, auch wenn es so den einen oder anderen witzigen Moment gibt. Aber sie ist so ein bisschen farblos, finde ich. Die hat nicht so richtig viel Screentime oder gar was zu melden in dieser ganzen Story. Allerdings ist sie keine uninteressante Darstellerin. Die Juliette Lewis, die meisten kennen sie wahrscheinlich als Tochter Kate aus From Dusk Till Dawn.
Ja, oder aus Natural Born Killers.
Ja, stimmt, natürlich.
Vielleicht noch deutlich bekannter. Also
ich habe sofort an From Dusk Till Dawn gedacht.
Ich würde auch eher an From Dusk Till Dawn denken, weil ich Natural Born Killers nie gesehen habe. Aber das ist schon eine Schauspielerin, die in den 90ern groß gewesen ist. Mhm. Also wenn man ihre Filmografie durchguckt, da wird man noch deutlich mehr finden. Hat sie nicht sogar für Kap der Angst mit 18 einen Oscar gekriegt?
Oh, das weiß ich nicht.
Also das ist schon eine bekannte Schauspielerin geworden, die hier ihr, na, Debüt ist es ja nicht gewesen, aber die hier noch nicht bekannt gewesen ist. Und ich habe immer gedacht, wenn man noch mal irgendwie einen Griswold-Film macht, wenn ich mir eine Version der Griswolds aussuchen dürfte, kommen wir später auch noch mal kurz zu, dann würde ich die hier nehmen. Dann würde ich gerne, klar, Chevy Chase und Beverly D'Angelo sind es ja immer, aber von den Kids, die ja in jedem Film andere sind, würde ich mir Juliette Lewis und Johnny Galecki wünschen. Weil das, ja gut, okay, den Film habe ich am meisten gesehen, mit Abstand am meisten. Das, die haben für mich am meisten Impact gehabt.
Ja, und du hast ja gerade gesagt, große Schauspielerin, beziehungsweise bekannte Schauspielerin, so bekannt, dass sie in den 90ern mit Brad Pitt liiert war. Und sie hat eine Zeit lang Texte und Vocals für The Prodigy beigesteuert. Später in den 90ern konnte sie dann zum Glück auch ihre Kokainsucht überwinden, ist aber leider trotzdem am Ende bei Scientology gelandet. Ja, kann man nichts machen. Aber so ist das manchmal, wenn man da in diesen Kreisen unterwegs ist.
Ja, gerade als Kinder- oder Jugenddarsteller, ne? Es wird ja nicht leichter,
naja,
je jünger man da reingeht. Dann genug der schweren Themen. Lass uns jetzt mal eintauchen in den lustigen Weihnachtsfilm. Wie geht das Ganze denn los?
Mit der Suche nach einem Weihnachtsbaum.
Halt. Erstmal kommt eine Zeichentricksequenz.
Stimmt.
Das Intro, das ist noch so ein klassischer Film, obwohl der nur 93 Minuten geht, hat er erstmal ein klassisches Intro, wo ja alle Beteiligten namentlich einmal genannt werden. Und das ist
mit Intro-Musik und Szenen, die nichts mit dem Film zu tun haben. Also nicht direkt am Setting des Films sind, weil es ja ein animiertes Intro ist.
Zeichentrick.
Zeichentrick, ganz klassisch Zeichentrick. Also, weil heutzutage, wenn man animiert sagt, dann denkt man ja gleich an, keine Ahnung, die Minions oder so, an Pixar. Das ist ganz klassisch Zeichentrick und das ist ein tolles Intro. Ein bisschen lang, gerade für heutige Sehgewohnheiten, aber trotzdem ganz tolles Intro, finde ich.
Voll. Kann man sich so ein bisschen wie hieß das, verliebt in eine Hexe vorstellen?
Ja, ne? Ja, so, durchaus.
In der Art.
Stimmt, ja.
Bezaubernde Genie hatte das auch.
Ja, genau.
Mhm. Durchaus nur ein bisschen länger und ja, ein Weihnachtsmann, der durch den Schornstein will und in das Haus der Griswolds kommt, ne? Und da so ein bisschen Chaos verursacht. Und dazu läuft der Song Christmas Vacation. Ganz geil. Und diese Intro-Sequenz, die sollte doch, zumindest wenn es nach dem Produzent gegangen wäre, die wäre gar nicht im Film gelandet, oder?
Genau, denn der Chadwick, also der Regisseur des Films, der hatte sich einen animierten Vorspann gewünscht. Vielleicht genau aus dem Grunde, dass er da inspiriert war von Verliebt in eine Hexe oder Bezaubernde Genie, wer weiß. Auf jeden Fall hatte er das den Warner-Typen gepitcht und die waren gar nicht so richtig begeistert. Dem war das alles zu teuer und zu abgedreht. Und er hat dann selber was entworfen, also eine alternative Titelsequenz zu dem, die letztendlich im Film gelandet ist. Das hatte fast schon so Arthouse-Vibes und dann hatte er dann noch so einen Song drunter gepackt von einem jamaikanischen Künstler, der so ein bisschen zahnlos geklungen hat.
Ja, das hatte doch irgendwie, hatte er nicht sogar irgendwie französischen Arthouse oder so genannt? Also nicht, dass der Song auf Französisch war. Ich habe die Sequenz nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob man die irgendwo sehen kann. Aber der Legende nach soll es wohl so gewesen sein, dass er denen dann diese Sequenz gezeigt hat. Und plötzlich waren die Produzenten sehr überzeugt von einer animierten Sequenz. Merkwürdig eigentlich. Also, wenn das sein Plan war, ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass er da wirklich Schrott abgeliefert hat, wo er wusste, niemals, das werden die niemals durchwinken, hat er die gut manipuliert. Finde ich super.
Ja, hat eine Fallhöhe hergestellt.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich richtig, richtig gut.
Ja.
Aber dann geht der Film los. Dann kommt die Suche nach dem Baum.
Genau, denn zu einem perfekten Weihnachtsfest gehört natürlich auch ein perfekter Weihnachtsbaum, den man ganz traditionell am besten im Wald selber schlägt. Und so soll es dann.
Was hat er dir denn getan? Entschuldigung.
Zirp, zirp.
Ey, ich bin mir ganz sicher, es gibt da draußen irgendwen, der meine flachen Witze sehr gut findet.
Ja.
Irgendeinen wird es da draußen bestimmt geben.
Ganz bestimmt. So soll es dann auf jeden Fall auch sein. Die Familie fährt in ihrem sehr typisch amerikanischen Kombi, so einer mit Holzverkleidung an den Türen, also ja, außen, geil, durch die verschneite Winterlandschaft, um ihren Baum zu sägen. Und auf der Landstraße kommt es dann zu einem Vorfall. Clark, der sich ja ohnehin für den Allergrößten hält, kann da nicht auf sich sitzen lassen, dass er von so ein paar Hillbillies in ihrem Truck überholt werden soll. Und provoziert sie dann, indem er ihnen auch noch den Mittelfinger zeigt.
Oh, guckt mal, Kinder, ein Reh.
Mhm, genau, das ist zum Beispiel übrigens so eine Stelle, eine Seite von ihm, die ich meine, ne?
Ja.
Als er dann diesen Typen einfach den Stinkefinger zeigt, was ja eigentlich erstmal so gar nicht zu ihm passt. Vor allem nicht nach den paar Minuten, in denen man ihn jetzt kennengelernt hat. Zumindest landet der Wagen in der Folge dann im Graben und veranlasst die vier dann von dort aus in die Wildnis zu ziehen und im Wald nach einem Baum zu suchen, einem passenden Baum, den sie dann nach stundenlanger Suche auch finden. Und diese Szene, beziehungsweise dieser Anfang des Films, der beschreibt auch schon ganz gut so die grundlegenden Rollen in der Familie. Also Clark immer so ein bisschen überambitioniert und dem ist nichts wichtiger, als eben seine Vision zu verfolgen. Und während alle irgendwie am Abkotzen sind, ist es kalt, ist es nervig, ist es anstrengend, hat er immer so einen optimistischen Blick auf alles. Und ja, ist ja nicht mehr weit. Und später werden wir das auch nochmal sehen. Ne? Da ist dann, ich sag nur, der buschige Baum oder der ledrige Braten und so. Seine Frau Ellen, die trägt die Ideen ja immer mit und versucht ihn liebevoll immer so ein bisschen einzufangen. Aber am Ende lässt sie ihn auch machen, so ganz im Sinne des Familienfriedens, das hatten wir gerade schon so ein bisschen beschrieben. Und Audrey und Rusty, die spielen, hatte ich auch schon gesagt, für die Dynamik keine riesige Rolle, sind aber trotzdem wichtig, erstens, um die Familie komplett zu machen und zweitens, um später auch als Vehikel für Gags einfach zu sorgen. Ne? Die sind dann so ein bisschen Sparringspartner für Clark auch in der einen oder anderen Szene. Auf jeden Fall steht der Baum dann irgendwann dort in der Wildnis vor ihnen und wird mit so Spezialeffekten prunkvoll und episch in Szene gesetzt. Und man sieht halt auf den ersten Blick auch schon, dass das Teil einfach viel zu riesig ist. Das ist halt so ein richtiger Baum, nicht ein Tannenbaum, der so ein bisschen Mannshöhe hat oder einen halben Meter größer. Der ist einfach schon so riesig.
Weiß ich nicht, 4 Meter oder so wird das Ding ja, schon mindestens. Haben.
Also ein wirkt schon sehr groß.
Also ein amerikanischer Kombi, der hat schon einen sehr, sehr langen Heckhinterbau, da passt der auf gar keinen Fall rein. Ich glaube, auf dem Dach liegend hängt der sogar vorne und hinten über. Mhm. Und da kommen wir mit 4 Metern nicht hin.
Aber Dad, der passt ja nicht mehr in unseren Garten. Er soll ja auch nicht in unseren Garten, Rusty. Er soll in unser Wohnzimmer.
Aber auch wie er da so inszeniert wird. Ich glaube, da ist dann ja rechts und links auch nicht viel zu sehen, außer diesem Baum. Ja. Und dann wirkt er ja noch mal größer. Mhm. Und ja, das ist schon sehr absurd. Naja, und in der nächsten Szene ist dann auch schon nur noch zu sehen, wie das Auto, du hast es gerade gesagt, Philippe, zu sehen ist, wie sie dann im Kombi über die Landstraße fahren und diesmal mit diesem gigantischen Baum aufs Dach geschnallt, der hinten und vorne rüber guckt und an dem dann auch noch die kompletten Wurzeln dranhängen. Das ist schon ein sehr absurder Anblick.
Ja, du hast doch gesagt, gesägt. Wie kommt es denn, dass jetzt Wurzeln dran sind?
Ja, das ist schon ganz lustig. Es wirft genau diese Fragen auf. Warum haben sie den Baum ausgegraben? Und vor allem, wie haben sie ihn ausgegraben? Und wer schon mal einen kleinen Baum in seinem Garten vielleicht ausgegraben hat, der weiß, wie es ist, einen Baum auszugraben. Das kommt daher, dass im originalen Drehbuch diese Anfangssequenz noch ein bisschen anders aufgebaut war. Denn anstatt in der Wildnis waren sie eigentlich in einer Baumschule, um da einen Baum zu fällen, hatten aber keine Säge dabei. Und der Baumverkäufer hat Clark dann eine Schaufel mitgegeben, was auch erklärt, warum der komplette Wurzelbein da noch am Baum dran ist. Also die Szenen sind komplett rausgeflogen und angeblich gibt es sie auch nirgendwo zu sehen. Bisschen seltsam ist allerdings, dass sie halt auch auf der Suche nach dem Baum, so wie wir sie kennen aus dem Film, auch keine Schaufel dabei haben.
Mhm. Also, ja, die stehen dann ja auch vor diesem Baum und Rusty sagt dann auch, ja, was ist mit einer Säge? Und dann kommt ihr dieses Bang.
Genau, ja.
Und ja. Schnitt und dann halt das Auto mit dem, ja, mit dem kompletten Baum und diesem Wurzelstrunk da unten dran. Und man fragt sich, okay, umsägen ging natürlich nicht, aber wie zum Geier habt ihr den Baum aus dem Boden geholt, mit Wurzeln und dann auf dieses Auto gebracht, was ja weiter weg war. Die waren ja, ewig unterwegs.
Aus dem verschneiten Boden.
Ja, ja, genau. Es ist ja Winterwunderland, ne, wo die da sind. Das ist
meine
ja
Augen sind zugefroren.
Sie schaut sich den Baum später an. Schatz, ihre Augen sind zugefroren.
Ganz zu schweigen davon, dass niemand diesen zentnerschweren Baum auch nur anheben könnte.
Ja. Das meine ich. Also man merkt an der Szene schon am Anfang, dass der Film schon absurd ist.
Clarks Durchsetzungswille nimmt absurde Ausmaße an, was dann auch viel von den Gags trägt.
Ja. Ja. Übrigens, weil du gerade gesagt hast, meine Augen sind zugefroren, das ist ja ein Zitat von Audrey, der Tochter. Wer sich fragt, warum sie hier vielleicht so authentisch angepisst guckt in diesen Szenen, das könnte daran liegen, dass sie ungefähr zu diesem Zeitpunkt während des Drehs mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Den hatte sie mitgenommen zu den Dreharbeiten und mit ihm da ein Hotel bewohnt und eines Tages erwischte sie ihn da, wie er mit einem anderen Mädchen telefoniert hat und daraufhin hat sie ihn dann nach Hause geschickt. Darum war sie vielleicht zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen
authentisch.
Ja.
Das ist auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite, warum hat sie ihm noch einen Flug gebucht? Das ist sehr, sehr
seltsam, aber so steht es geschrieben.
Naja, endlich zu Hause. Wir sind dann bei den Griswolds zu Hause und das Setting, das ist ganz typisch amerikanische Vorstadt. Ein bisschen spießig, überall liegt Schnee und es ist schon dunkel. Und in dieser Szene wird nicht nur die Nachbarschaft etabliert, also das Haus der Griswolds, dass man das erste Mal sieht. Es wird auch die Nachbarschaft im Sinne von die Nachbarn etabliert. Todd und Margot, also Margot, die kommen gerade von der Arbeit vielleicht, also sind so Yuppies, so ein Yuppie-Pärchen,
ja.
Keine Kinder, noch relativ jung und die wohnen direkt nebenan und die sind sehr oberflächlich und wirken schon in dieser ersten Szene irgendwie unsympathisch und sehr auf Äußerlichkeiten fixiert, also typische 80er Jahre Yuppies ohne Kinder irgendwie.
Business smart mindestens als Bekleidungsstil,
ja.
Und wenn man unterhalb dieses Stils ist, dann ist man auch eher Pöbel und darf auch verächtlich behandelt werden.
Ja, und die behandeln ja oder die reden ja zumindest über Clark direkt sehr verächtlich. Also ne, wenn sie sagt, ja, der glaubt wohl, er wohnt in der Kathedrale, wo will er denn den Baum hin, ne, und überhaupt und sowieso. Aber auch in dieser Szene merkt man schon, nicht nur von deren Seite, sondern auch von Clarks Seite, der scheint die auch nicht wirklich zu mögen. Ne? Also wenn er dann fragt, also der Todd rüberruft, ja, wo wollen Sie das Riesenbäumchen denn hinstecken? Und Clark sagt, ja, beugen Sie sich vor, dann zeige ich es Ihnen. Ja, wie reden Sie denn mit mir? Aber Sie habe ich doch gar nicht gemeint. Und dann gucken die beiden sich halt so an. Naja,
ja.
Also wirklich freundliche Nachbarschaft scheint das nicht zu sein.
Das meine ich, ne? Das ist wieder so diese Seite, die ich gerade schon einmal erwähnt habe, diese Seite von Clark, die auf den ersten Blick gar nicht so richtig passt, dieses angriffslustige, bissige, zynische.
Aber wenn man jetzt nur den typischen US-Familienfilm guckt, okay. Aber wenn man davor die anderen beiden Filme geguckt hat, der Vacation-Film, also sprich die Schrillen Vier auf Achse und Hilfe, die Amis kommen, dann ist das sehr passend.
Ich habe die nie gesehen, die Filme, aber ich finde so zu dem Bild, was man von ihm so hat als amerikanischer Dad und jemand, dem so Weihnachten wichtig ist und der traditionell ist und familiär und so weiter, in diesem Vorort lebt und so ein mega durchschnittliches Leben führt, finde ich schon einen starken Kontrast.
Ja, ich glaube, als Suburban Dad unterdrückt man eher seine Aggression, anstatt dass man die offene Konfrontation sucht. Ted Mosby, der kommt auch aus Ohio, so wie Clark, und der sagt irgendwann, in Ohio gehen wir mit unseren Emotionen so um, dass wenn sie aufsteigen, wir sie runterdrücken und wenn sie wiederkommen, dann drücken wir nochmal oben drauf.
Oh ja.
Und genau das sehen wir halt bei Clark nicht, sondern der teilt auch mal aus.
Clark kommt aus Ohio?
Also ich weiß nicht, ob er aus Ohio kommt, aber wenn sie später in Chicago sind.
Die wohnen in Chicago.
Ja.
Also, oder bei Chicago, Quatsch. In einem Vorort.
Das ist doch Illinois.
Das ist Illinois.
Oh. Ist gar nicht so weit weg voneinander.
Nee, das ist nicht weit weg.
Südlich, südwestlich von den Seen, passt schon. Hört nicht aber auf mich.
Tobi?
Ja?
Ich habe gerade eine irre Vision gehabt, so als hättest du gesagt, du hast die ersten beiden Vacation-Filme nie gesehen.
Das stimmt.
Verrückt.
Mir geht's da wie dem Chatschick auch. Immerhin habe ich einen gesehen. Aber gut, den hat er selber gedreht.
Du hast die nie gesehen?
Nee, ich habe die nie gesehen.
Oh, Tobi, das müssen wir unbedingt nachholen.
Ja, können wir gerne machen.
Also wirklich.
Vor oder nach Rain Man?
Vor Rain Man und nach Geboren am 4. Juli.
Nein, alles vor den beiden.
Darf ich diese Unterhaltung einmal kurz abschneiden? So wie Chevy Chase den Baum absägt.
Ja,
gerne.
Also er sägt an dem Baum herum, um den dann doch irgendwie ins Haus zu kriegen. Gelingt irgendwie und die nächste Szene ist, so wie viele andere, großartig. Der Baum, der ist mit Seilen zusammengebunden und in dem Moment, als sie die Seile zerschneiden, breitet sich natürlich der gigantische Baum wie so eine gespannte Feder auf, schießt mit seinen Zweigen in alle Richtungen, auch durch lauter Fensterscheiben im Erdgeschoss des Hauses. Und auch hier zeigt sich wieder der vollkommen weltfremde Optimismus von Clark, der den Baum nur ein bisschen, Zitat, buschig,
ja,
nennt.
Oh, viel Harz.
Ja, oh ja, am Ende liegen er und Ellen dann auch im Bett. Also ne, da kommen die harzigen Finger von Clark vor. Und sie unterhalten sich über die anstehenden Feiertage. Und so sehr Clark einfach nicht loslassen kann, was seine Vision für das perfekte Weihnachten anbelangt, so kann er auch durch das Harz eh nichts anderes loslassen, wie zum Beispiel die Zeitschrift, die Nachttischlampe oder Ellens Haar. Es bleibt alles an seinen Fingern kleben.
Ja, das ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne Szene. Also slapstickiger geht's kaum. Kann man jetzt auch schlecht beschreiben, aber...
Ist schwierig, ja. Aber das zeigt so, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass das der Film ein Grower ist. Und das ist auch so eine Szene. Wenn du dir das erste Mal guckst, dann ist die so, ja, okay, ist ganz lustig. Ja, okay, seine Finger, die kleben halt und er blättert halt um. Und Ellen ist dann, ne, wie der Tobi, du hast es gesagt, dieses Supportive, also ne, dieses Supportive, dieses Unterstützende. Ja. Supportive ist gut. Und sie zieht ihm dann halt das Papier von den Fingern und so, also sie unterstützt ihn dabei. Und wenn du die Szene ein paar Mal gesehen hast, die wird halt mit jedem Mal witziger. Und es ist dann, nur die beiden liegen im Bett und unterhalten sich und er hat klebrige Finger. Was eigentlich ist es nicht witzig, aber es ist doch witzig, wenn du es ein paar Mal gesehen hast.
So ein bisschen das Setting, die beiden liegen ja im Bett, die Kamera kommt von oben. Mhm. Und es ist ja eigentlich ein total intimer Moment. Die beiden liegen in ihrem Schlafzimmer und er offenbart ihr so ein bisschen seine Vision dieses Weihnachtsfestes und sie lässt ja auch so ein bisschen durchblicken, dass er möglicherweise dazu neigt, sich auch manchmal so ein bisschen in Dinge zu verrennen.
Wann habe ich das je getan?
Es ist ja schon ein ernsthaftes Gespräch.
Bei Familienfeiern.
Und diese ganzen Missgeschicke,
bei Geburtstagen,
die ihm da passieren, ihr habt sie gerade erwähnt, er bleibt dann mit seinen Harzgriffen überall hängen und das passiert ja so beiläufig irgendwie.
Ja.
Das ist halt super, ne?
Es gibt gar keinen Bezug zwischen Ellens Reaktion und dem, was tatsächlich passiert. Dieser Kontrast ist so, dieses Hinnehmen, dieses Stoische einfach. Ach ja, lass es geschehen.
Während er noch die Haare von ihr und auch die Lampe an den Händen kleben hat, sagt sie immer noch Dinge, wie gesagt, Geburtstage, Familienfeier, zählt sie noch Dinge auf, bei denen Clark es völlig übertrieben hat.
Ja. Übrigens die Zeitung, die er da in den Händen hält, das ist ein People Magazine, da ist auf dem Cover der Regisseur Jeremiah Chechik drauf zu sehen.
Ach guck.
Ja, ein kleiner Cameo-Auftritt.
Sehr schön, Alfred Hitchcock-like.
Mhm. Und es geht dann weiter am nächsten Morgen, am 14. Dezember und die Szene beginnt ein bisschen anders und das ist tatsächlich eine ganz schöne Idee, die diesen episodenhaften Aufbau vom Film nochmal so ein bisschen unterstützt, aber auch gleichzeitig dieses Weihnachtsfeeling vermittelt. Die beginnt mit einer kurzen Sequenz eines Weihnachtskalenders beziehungsweise eines Weihnachtshauses, von dem so im Close-up ein Türchen geöffnet wird und das ist der 14. Dezember. Also das zeigt so ein bisschen, okay, noch genau 2 Wochen bis Weihnachten. Und das Setting ist jetzt hier in Chicago, Downtown, Business District, irgendwie sowas, am Tage und alles ist weihnachtlich dekoriert und fröhlich und bunt, Weihnachtsbäume und so weiter. Und man sieht dann so ein großes Bürohaus, in dem offensichtlich Clark arbeitet und es entsteht direkt so ein Gefühl, ah, das sind jetzt so die letzten Tage der Arbeit im Jahr, alle sind so ein bisschen gelöst, die Stimmung ist entspannt und wir erfahren jetzt hier aus einem Gespräch, das Clark mit einem Kollegen führt, dass er als Lebensmittelchemiker in diesem großen Konzern arbeitet und indem er aktuell an dem sogenannten Knusperverstärker arbeitet.
Eine halbdurchlässige osmotische Lösung, die die Flocke umschließt.
Aber die Milch nicht eindringen lässt.
Ja, irgendwie. Und dadurch bleibt die immer knusprig. Oh Gott, ich würde sowas so geil finden. Ich hasse es, wenn Cornflakes oder überhaupt Cerealien weich werden. Die müssen knusprig bleiben. Also, liebe Lebensmittelchemiker, erfindet den Knusperverstärker.
Ja. Also da unterhalten sich die beiden drüber und sie unterhalten sich auch über den jährlichen Bonus, den es immer zu Weihnachten von der Firma gibt.
Die Gratifikation.
Und dass Clark eben diese Gratifikation in diesem Jahr dafür nutzen möchte, um einen Pool zu bauen im Garten.
Der Pool, ich finde, der wirkt so ein bisschen wie so ein vorgeschobener MacGuffin, der sich ein klein wenig durch den Film zieht, wo Clark irgendwie immer so ein bisschen hinterher ist. Aber irgendwie wirkt er das so ein bisschen eingesetzt, denn das, was ihn wirklich antreibt, ist ja eher die Vision von einem Weihnachten und gar nicht so sehr dieser Pool, der hier und da oder die Gratifikation und der Pool, die zusammenhängen. Irgendwie ganz seltsam. Vielleicht ist es nochmal etwas greifbarer und dadurch kann man es ein bisschen besser vergegenständlichen und verbildlichen im Film. Habe ich mich auch gewundert, warum das nochmal hervorgehoben wird oder eingesetzt wird im Film.
Ja, vielleicht für den Schlussgag, ne, um das irgendwie alles einzuleiten.
Ja, so als Story-Schleife. Hätte es für Clark, um so einen Druck zu haben, gar nicht gebraucht.
Hm, ja, stimmt.
Man braucht halt irgendeinen Aufhänger dafür, dass er dann so ausrasten kann am Ende.
Ja.
Aber da sind wir ja noch nicht. Das Ganze wird auf jeden Fall so ein bisschen schwierig, denn von dem Geld, das er noch nicht hat, hat er schon 7.500 Dollar angezahlt, also für diesen Pool. Ja, und das bringt ihn natürlich in eine etwas brenzliche Situation. Das heißt, er ist auf die Kohle angewiesen.
Ja, und man weiß zu dem Zeitpunkt, oder Clark weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, darum unterhält er sich mit seinem Kollegen darüber, ob er denn wisse, ob es eine Gratifikation überhaupt gibt. Weil die gab es immer, aber die haben immer noch keine Nachricht bekommen, ob es dieses Jahr Weihnachtsgeld geben würde.
Ja, und der Kollege ist ja auch optimistisch, sagt, ja, die ist sicherlich unterwegs, wird schon noch kommen, macht ihm da so ein bisschen Mut, ne? Und im Anschluss an das Gespräch wird dann auch noch sein Boss eingeführt, Frank Shirley, so ein Kotzbrocken, ne, so ein unnahbarer, abweisender Chef, der Clark dann auch direkt abwimmelt, als der so ein bisschen Smalltalk halten will.
Ja, der kommt auch mit so einer ganzen Entourage, ne? Der ist ja nicht alleine unterwegs, der hat ja irgendwie Speichellecker um sich herum.
Ja, genau, lauter Stiefellecker.
Ja, so ein ganz typischer, unangenehmer Boss. Aber immerhin weiß er, dass Clark gerade an dieser kalorienarmen Getreideflockenglasur arbeitet.
Dem Knusperverstärker.
Und will dazu einen Bericht haben.
Bei Getreideflockenglasur musste ich direkt an Nutrasweet denken, was anscheinend in der Zeit auch erfunden worden ist. Sagt euch das was?
Ja.
Das war doch dieses durchsichtige, flüssige Zeug, was die in der Werbung auf einen Obstsalat geschmissen
das
haben.
Das ist Natren.
Das ist Natren.
Ach, verdammt.
Aber nah dran.
Nutrasweet war in Orbit zum Beispiel drin.
Ja, genau. Stimmt. Mhm. Das hatte dieses Logo, was so weiß-rot gestreifter Kreis.
Genau, der weiß-rote Wirbel.
Mhm. Ja, genau, so ein Wirbel. Ja.
Ja, genau. Und das finde ich krass, wie dann auch so die zeitliche Einordnung des Films so Ende der 80er auch total gut zeigt, was damals wichtig war. Auch das, was Todd und Margot dargestellt haben, diese Yuppie-Mentalität, so ich will alles haben, so wofür brauche ich Kinder? Ich will einfach die ganze Kohle haben, den ganzen Luxus. Und Nutrasweet hat auch so einen leichten Vibe davon, ich will den Süßkram haben, aber ich will auch nicht dick werden, ich will schlank bleiben und es...
Ich will so bleiben, wie ich bin.
Genau.
Jogurette.
Ja, einfach gönnen. Ich gebe mir so dieses Konsumhafte. Ja,
Diet Coke.
Ja.
Das war ja auch die Zeit, ne? In den 80ern kam dann Diet Coke auf.
Und da war auch tatsächlich genau dieses Nutrasweet drin, in der Diet Coke und in Wrigley's Extra und so damals.
Oh ja, das gab's auch noch,
stimmt. Ja, also finde ich ganz interessant, wie dieser Zeitgeist sich in so einem eigentlich Wegwerf-Gag sich wiederfindet.
Ja.
Ja, das stimmt. Überhaupt, wenn man den Zeitgeist dieses Films an einigen Stellen sich anguckt und dann kann man schon auch noch Sachen entdecken.
Mhm.
Ob das jetzt gewollt ist, mag ich nicht beurteilen. Das war halt die Zeit.
Mhm.
Aber wenn man zurückblickt, dann kann man schon so ein gewisses Feeling für die Zeit. Und wenn man das im Kontext sieht, ne, wie mit dem Nutrasweet und diesem ganzen Zeug, Diet Coke, Wrigley's und so ein Kram, dann ergibt das natürlich total Sinn. Die Szene ist dann vorbei und dann geht's ins Kaufhaus, ne? Dann werden Weihnachtseinkäufe erledigt. Da bleiben wir dann in Chicago und da gibt's dann halt auch diese super geile Szene, wie Clark, und das macht er ja in jedem Film, sich an irgendeine Frau ranmacht, ne? Und da ist es dann die Dessous-Verkäuferin, der er dann sagt, ja, ach, meine Frau, Gott hab sie selig. Oh mein Gott, das tut mir leid. Nein, sie ist nicht tot. Wir sind geschieden. Also es ist so, ach ja, ziemlich mopsig draußen. Habe ich mopsig gesagt? Ich meine frostig. Also ja, er ist so, der ist ja so ein bisschen schmierig und so ein bisschen übergriffig, ohne ganz unangenehm zu sein.
Ja, schon. Sie steigt ja auch ein bisschen mit ein.
Sie steigt auf jeden Fall mit ein. Auch in den ersten beiden Filmen. Im zweiten, den habe ich nicht so auf dem Schirm, aber im ersten Film, da steigt die, an die er sich dran macht, voll drauf ein.
Und ist so ein bisschen auch vielleicht der deutschen Synchro geschuldet, dass es hier besonders lustig ist. Diese ganzen
Verhaspler und Versprecher.
Diese ganzen Doppeldeutigkeiten und so.
Das gibt's im Englischen auch.
Ja, das ist schon sehr witzig, ja.
Auf jeden Fall. Und dann kommt ja Rusty noch um die Ecke und sieht, wie sein Vater mit ihr flirtet und wie er guckt, war so, ach ja, Dad, mal wieder, ne? So, dieser Blick von ihm ist einfach nur geil. Und dann kommt er da hin und sie hat gerade irgendwie ihren Rock hochgehoben, um ihm zu zeigen, dass der Slip, den sie trägt, ganz hoch am Bein ausgeschnitten ist und darum keine Abdrücke macht. Und dann sagt Clark, man sieht überhaupt keinen Abraster-Drucki. Das ist schon ziemlich witzig.
Ja, das hat schon so Danneberg-Niveau. Das ist schon sehr gut.
Der kommt ja auch noch, der Danneberg. Sind ja alle da.
Sehr gut. alle unterm Baum versammelt.
Ja, aber auch da zeigt sich wieder dieses Episodenhafte des Films, ne? Weil wir sind dann, ne, nach dem Abrast-Drucki sind wir wieder zu Hause, die nächste Szene kommt und da sind wir dann auch das erste Mal im Haus der Griswolds. Und da gibt's einen geilen Fun-Fact, Tobi.
Ja, das Haus der beiden Juppies, das neben dem Griswoldschen Anwesen ist, das haben wir eben beschrieben. Das ist das gleiche Haus wie das der Familie Murto aus Lethal Weapon. Das steht auf dem Warner Brothers Gelände in Kalifornien. Angeblich soll zu Beginn der Dreharbeiten sogar noch die Toilettenschüssel da im Vorgarten gelegen haben.
Aus Teil 2.
Aus Teil 2, genau. Fand ich auch ganz lustig.
Ich war ja nur im Sommer in Chicago und ich habe ja auch zumindest das Bundy-Haus und das Kevin-Haus besucht. Das Griswold-Haus konnte ich leider nicht besuchen, aus genannten Gründen. Das ist ja leider in Kalifornien. Also
ja.
Movie Magic, ne? Es macht es alles möglich. Wir drehen den tiefsten Illinois-Winter im sonnigen Kalifornien. Wenn man darauf achtet, sieht man es auch.
Ja, also man sieht hier auch nochmal so richtig schön diese herrlich verschneite Nachbarschaft mit Schnee auf den Straßen, auf den Dächern und Bäumen und die Kinder bauen so einen Schneemann. Das ist schon alles sehr, sehr idyllisch. Aber du hast gerade gesagt, der Schnee ist natürlich nicht echt, denn die Dreharbeiten fanden zwischen Ende März und Ende Juni statt. Och,
du drehst nicht nur in Kalifornien, da drehst du auch noch im Spätfrühling, im Frühsommer in Kalifornien.
Bestenfalls noch Frühling, als es losging. Und da lag natürlich kein Schnee mehr. Insofern musste man sich hier, wie bei Kevin ja auch, mit sehr viel Kunstschnee behelfen. Ob das auch Speiseflocken waren, weiß ich nicht, aber es sieht ein bisschen echter aus als bei Kevin, muss ich sagen.
Sieht auf jeden Fall ganz schön aus.
Ja, also das haben sie wirklich gut hinbekommen.
Ist halt ein sehr, sehr sonniger Winter, aber es sieht trotzdem schön aus.
Und im Haus findet man dann so eine ganz typische Feiertags- bzw. Vorfeiertags-Atmosphäre vor. Mutter Ellen macht die Weihnachtspost und Sohnemann Rusty liegt auf dem Bett und guckt Fernsehen. Natürlich nicht irgendwas, sondern Schwarz-Weiß-Film, wie das ja in allen amerikanischen Filmen ist, wenn Fernsehen geguckt wird.
Aber nicht irgendein Schwarz-Weiß-Film.
Nix ist das Leben nicht schön. Also ein großer Weihnachtsklassiker mit James Stewart, den ich auch nicht gesehen habe übrigens.
Den kenne ich auch nicht.
Den gucken wir dann direkt nach Rain Man oder so.
Parallel zu Rain Man.
Und,
Second Screen.
Und es gibt hier sogar noch einen Fun Fact im Fun Fact, denn der Regisseur dieses Films, also Ist das Leben nicht schön, das ist Frank Capra und sein Enkel Frank Capra der Dritte ist wiederum Regieassistent in unserem Film Schöne Bescherung.
Ach guck.
Ja.
Da schließt sich der Kreis.
Aber total, das ist ja schon ein bisschen lustig.
Ja.
Finde ich gut. Aber das ist ja jetzt nur die Ruhe vor dem Sturm.
Genau. Bis es dann auf einmal klingelt.
Und wie es klingelt, das ist auch eine ganz großartige Szene.
Ja.
Das ist so gut, wie es klingelt und immer langsamer klingelt und das Klingeln immer bedrohlicher wird. Und Clark steht ja irgendwie noch vorm Spiegel im Badezimmer mit einer Weihnachtsmannmütze und hält sich den Bart so hin und sagt so, ho, ho, ho. Und dann klingelt es immer langsamer und das Klingeln wird immer böser. Ne?
Und du siehst ja auch noch die Tür dabei und die Kamera zoomt so ganz, ganz langsam auf diese Tür zu.
Es hat fast schon Horrorfilm-Anleihen.
Ja, ja.
Und dann gibt's das ganz große Hallo.
Genau. Die Familie rückt an.
Ja.
Eltern und Schwiegereltern. Und da hätten wir Clark Griswold Senior, das ist Clarks Vater, Nora Griswold, seine Mutter, und wir haben Arthur und Frances Smith, das sind die Eltern von Ellen.
Und gleich noch ein Fun Fact, die Darstellerin Diane Ladd, die Clarks Mutter spielt, ist zum Zeitpunkt des Films gerade mal ein Jahr älter als Chevy Chase.
Was?
Und das merkt man auch gar nicht. Ihr sind die Haare auch so ein bisschen grau gepudert worden mit Babypuder. Trotz der etwas seltsamen Situation hatte sie trotzdem viel Spaß am Set. Sie hat das wohl nicht persönlich genommen.
Das ist aber wirklich krass.
Ja.
Also man sieht es nicht, was eigentlich ganz schön schlimm ist, weil ich finde nicht, dass Chevy Chase super jung aussieht in dem Film. Es tut mir irgendwie gerade ein bisschen leid für sie.
Hm.
Ich habe das nie. Also man weiß ja, dass Sean Connery und Harrison Ford in Indiana Jones 3, den wir heute auch schon erwähnt haben, 12 Jahre auseinander waren, was Vater und Sohn auch schon, also schwierig mit 12 und so, aber ein Jahr?
Angelina Jolie und Colin Farrell, die sind doch auch nicht so weit auseinander.
Nee. Und Alexander meinst du, ne? Ja, stimmt, die sind auch nicht so weit auseinander. Aber das ist krass, ein Jahr?
Ein Jahr ist heftig.
Okay, das ist für mich komplett neu. Ja, die bucklige Verwandtschaft, ne?
Hier werden jetzt auch wieder alle Klischees bestätigt und es kündigt sich schon an, wie es mit dem besinnlichen Weihnachtsfest steht, das sich Clark eigentlich so herbeigesehnt hatte.
Ja.
Es ist laut. Alle reden durcheinander. Es geht um Krankheiten, so richtig appetitlich und zur Begrüßung und Belanglosigkeiten, sodass Clark irgendwann desillusioniert in die Garage flüchtet, während die Alten im Haus erstmal ein Nickerchen machen und die Frauen in der Küche, wie es sich gehört, im traditionellen Amerika das Essen zubereiten.
Ja, und was so geil ist an der Szene, finde ich, die haben ja gar keine Gelegenheit, irgendwie mal anzukommen oder sich zu begrüßen oder irgendwas. Die fangen ja direkt an zu labern. Es geht direkt um Krankheiten, um irgendwelche, du hast gerade gesagt,
Belanglosigkeiten.
Sie platzen da rein und fangen sofort an zu schnattern und es ist einfach nur anstrengend, selbst wenn man nicht dabei ist.
Aber es ist auch witzig, weil mit jedem Mal, und da ist wieder der Grower, mit jedem Mal, dass du diesen Film guckst, verstehst du mehr von diesem Geplapper und dir fallen neue Dinge auf, die gesagt werden.
Oh, so viel?
Ganz genau. Das ist natürlich einer der besten Sprüche in dieser Szene, wie die Mutter, ich weiß nicht, ich glaube, es ist Clarks Mutter, ne? Die sagt, ja, ich habe da eine Hornhaut an der Ferse, wenn du sie mir wegrubbelst,
bekommst du ein Quarter oder so.
Dann gebe ich dir 25 Cent. Was, so viel? Und wie seine Mutter auch zu Clark sagt, hier Mr. Herr Mäuse, so ein Kinderspruch irgendwie. Und dann ab durch die Luke und ihm dann mit den Fingern in den Mund fasst und solche. Also es ist so viel, in dieser kleinen Szene so viel zu entdecken.
Ja.
Den muss man einfach mehr sehen. Also das ist ja fast schon hier, keine Ahnung, Inception, das versteht ja eigentlich gar nicht alles, wenn man den Film nur einmal guckt. Man muss den öfter gucken.
Ja, auch dieses Gefühl der Belagerung, diese absolut anstrengungslose Belagerung der älteren Herren, die dann einfach deine Privatsphäre einnehmen, indem sie schlafen.
Ja.
Es ist nicht mehr dein Zuhause, du hast verloren.
Mhm.
Darum flüchtet er sich ja auch da in die Garage. Ne?
Ja. In das Glühlampendesaster.
Ja.
Was hat's damit auf sich? In der Garage will er sich dann um die Weihnachtsbeleuchtung kümmern, der Clark, die aus gefühlt, sagen wir mal, 1 Million Lampen besteht und zu einem gigantischen Knäuel verknotet ist, was mal wieder zeigt, wie maßlos er sich überschätzt.
Ich glaube, es sind 25.000, oder? Er sagt es im Film auch noch. 25.000 italienische importierte Glühbirnen oder so.
Er erzählt dann auch Rusty ganz offenkundig, dass er den Anspruch hat, dass ihr Haus das schönste der ganzen Stadt sein soll. Ne? So viel zum Thema Anspruch. Und da ist er auch so ein bisschen von der Vision getrieben, seinem Sohn als perfekter Familienvater etwas mitzugeben, worauf er stolz sein kann.
Ich bin mega stolz, Dad, wenn wir hier das schönste Haus in der Nachbarschaft, in der Stadt haben.
Aber bei aller, unterstützender Haltung des Sohns fragt ihn dann, ob es nicht ein bisschen übertrieben ist. Aber Clark sieht das einfach nicht. Und was dann folgt, ist wieder so eine großartige Slapstick-Szene, in der er, also Clark, anfängt, das Haus zu schmücken, indem er auf einer Leiter stehend die Lichterketten mit einem Tacker an der Fassade anbringt. Ja, Leiter, Tacker, vielleicht noch Schnee oder Eis.
Mhm.
Dann weiß man ja schon, was kommt. Das geht natürlich komplett schief. Er arbeitet bis zum Abend. Es ist mittlerweile schon wieder dunkel geworden und auch schon fast fertig, als er plötzlich abrutscht und durch eine Verkettung sehr folgenschwerer Zufälle einen riesigen Eiszapfen aus einer Regenrinne schießen lässt, die dann direkt durch das Fenster der Yuppie-Nachbarn in deren teure Stereoanlage fliegt. Die Yuppie-Nachbarn sind nicht zu Hause, kriegen das nicht mit. Und Clark landet dann, Gott sei Dank, immerhin weich in einem Gebüsch. Niemand im Haus bekommt das mit. Und dann kommen die Nachbarn irgendwann nach Hause und entdecken das Desaster im Wohnzimmer, irgendwie eine zerstörte Anlage und ein nasser Teppich. Sie haben aber schon einen Verdacht.
Ja, das ist auch ganz großartig. Das ist wirklich geil. Ich kann mich da immer wieder an euch erinnern, wieder Philippe, dich und Dörte, wie ihr meiner Freundin zum Geburtstag mal ein Video gemacht habt, wo ihr so silberne Jacken an. Nee, Quatsch, nein, ihr habt doch voll fein gemacht, hier Margoho, ne? Und das Kleid nachgeahmt von ihr. Warum ist denn der Teppich so nass, Torhot?
Das weiß ich doch nicht, Margoho.
Es ist wirklich, wirklich. Gute Running Gags, also wenn man die aufgenommen hat und dann in sein Privatleben überführt, sind das gute Running Gags.
Ikonisch etabliert, genau.
Mhm. Und dann gibt's die Erleuchtung, ne? Clark ist dann irgendwann fertig mit dem Haus, also denkt er zumindest, und er versammelt dann die ganze Familie vom Haus und die sollen noch Trommelwirbel machen, da machen alle so drrrr, ne? Mhm. Und keiner hat so richtig Bock.
Es ist kalt.
Ja, und es ist ja auch voll peinlich, im Pyjama vorm Haus zu stehen. Was ist, wenn die Freunde das sehen, ne? Also gerade die Teenie-Tochter, die ist da ja sehr um ihre Reputation bemüht. Ja, und dann kommt, wie es kommen muss. Die Erleuchtung bleibt aus, es bleibt dunkel und nichts leuchtet. Und Clark muss sich dann halt die ironischen Kommentare seiner Familie anhören. Wir haben es eben schon gehabt, ne? Aber Omi hat sich doch so viel Mühe gegeben. Ja, das tun Waschmaschinen auch, ne? Also, und dann verbringt er die ganze Nacht damit, diesen Fehler zu finden. Die Familie verteilt sich im Haus und schläft in Kinderzimmern und im Hochbett des Sohnes und guckt sich die ganze Nacht das Poster der Halbnackten. Ich habe keine Ahnung mehr. War das Cary Otis?
Sandy Crawford, dachte ich.
Nee, ich glaube, das war Cary Otis. Das war nicht Sandy Crawford. Bin ich mir relativ sicher. Und da kann man dann auch schön den künstlichen Schnee erkennen.
Und es kehrt Ruhe ein.
Insgesamt kehrt Ruhe ein. Und dann gibt's noch so einen schönen Shot von außen auf das Haus. Und da kann man echt schön, ich find's tatsächlich irgendwie ein bisschen schön, diese ganze Künstlichkeit erkennen. Also der künstliche Schnee und dieses Matte Painting von diesem viel zu großen Mond, der hinterm Haus ist. Ja, das sieht alles nicht echt aus, aber irgendwie strahlt es trotzdem sowas total Gemütliches aus. Auch, wie gesagt, wie alle da in dem Haus irgendwie schlafen und keiner so richtig glücklich ist, außer Opi, der sich halt das Poster anguckt.
So eine inszenierte Besinnlichkeit halt.
Ja, irgendwie schon. Ja. Also ich find's irgendwie gemütlich.
Die Familie ist unter einem Dach, schläft friedlich. Was gibt's Schöneres?
Schöner ist noch Christmas 59, Entschuldigung.
Ja.
Jetzt wollte ich es Englisch aussprechen, verkacke es direkt. Ne? Da kommt tatsächlich dann diese Kurzgeschichte nochmal zum Tragen, ne? Tobi auf dem Dachboden.
Ja genau, am nächsten Morgen ist Clark dann wieder früh auf den Beinen und will noch im Schlafanzug dann die gekauften Weihnachtsgeschenke für die Familie heimlich verstecken. Und dazu will er auf den Dachboden vom Haus, der über so eine ausziehbare Leiter von der Decke zu begehen ist. Also eine Klappe in der Decke, die zieht man runter und dann kann man da so eine zusammengesteckte Leiter rausziehen. Kennt jeder, glaube ich. Und Clark zieht an der Strippe, um diese Klappe zu öffnen. Und natürlich passiert genau das, was man hier in einem guten Slapstick erwarten würde. Er zieht da dran und die Leiter kommt ihm entgegen und landet in seinem Gesicht.
Also, der Film hat nicht super viel Slapstick. Und Slapstick kann auch irgendwie ein bisschen billig sein, aber irgendwie finde ich das echt gut, das hier in genau diesem Film. Ich find's super.
Also eigentlich müsste er schwer verletzt sein.
Ja, eigentlich schon.
Und ohnmächtig am Boden liegen, aber egal, er schafft es dann trotzdem unbeschadet irgendwie nach oben und versteckt da seine Pakete und findet dabei noch sogar ein vergessenes Muttertagsgeschenk an seine Mutter von 1983. Und während er da so mit diesen Geschenken beschäftigt ist, kommt auch Oma Frances auf die Beine und läuft da durchs Treppenhaus und wundert sich schon so ein bisschen, dass es so kalt ist im Haus. Und
warum ist es nur so eisig?
Stellt dann fest, dass die Klappe da zum Dachboden auf ist und schiebt die Leiter dann einfach wieder hoch und schließt die Tür, sodass Clark nun da oben eingesperrt ist.
Ja, der ist so ein bisschen überrumpelt, ne? Also der hätte ja eigentlich, im Normalfall würde man ja einfach rufen, aber der ist völlig überrumpelt von dem Moment.
Im Normalfall würde man vielleicht auch hochrufen und fragen, ist da jemand oben, sonst mache ich zu oder so, ne?
Aber das würde ja den Film nicht weiter.
Genau, wir sind ja in einer Komödie und Clark ist es darum natürlich aus Gründen unmöglich, sich irgendwie bemerkbar zu machen, sodass dann der Rest der Familie ohne ihn in die Stadt fahren kann, um so letzte Einkäufe zu machen. Und er kann dann nur noch aus dem Fenster zusehen, wie die Autos wegfahren. Aber er macht das Beste draus aus der Situation oder versucht es zumindest. Und
aus der gewonnenen Zeit.
Nach diversen Missgeschicken, die ihm dann noch passieren auf dem Dachboden, findet er so ein paar alte Kisten und ein paar Klamotten, die er sich dann anziehen kann. Denn es wird langsam kalt da oben im Schlafanzug. Und da sitzt er dann irgendwann in einem alten Pelzmantel und so einer Damen-Oma-Haube und Gummihandschuhen. Und bricht dann zu allem Überfluss auch noch durch diese dünne Leichtbaudecke vom Haus und steht dann im Prinzip auf dem Hochbett darunter.
Ich frage mich bis heute, warum er da nicht einfach durchgekrochen ist.
Weil dann der Film nicht funktioniert hätte.
Der ganze Film nicht mehr.
Der ganze Film.
Meine Freundin und ich, wir sagen in so einer Szene immer ein Hoch auf die amerikanische Leichtbauweise.
Ja, siehst du. Also er hat zumindest keine kalten Füße bekommen.
Er findet dann aber ja diesen Film, ne? Xmas 59.
Genau, in so einer Kiste sind ein paar alte Filmrollen und das sind scheinbar Weihnachtsfilme, selbstgedrehte aus seiner Kindheit und darunter eben besagte Rolle, Xmas 59. Und das ist diese kleine Referenz an die Kurzgeschichte, die wir vorhin schon erwähnt haben, also die Vorlage im Prinzip für die Geschichte von John Hughes. Und ganz nostalgisch und wehmütig spannt er dann einen Film in den Projektor, scheint da oben also auch Strom zu geben, und guckt sich dann mit Tränen in den Augen diesen Film an, Allerdings ist das in dem Fall Xmas 1955 und nicht 59.
Ach Mann.
Und da ist dann aber auch genau diese Art von Weihnachtsfest zu sehen, die er sich so sehr gewünscht hat. Also traditionell und friedlich und die ganze Familie ist unter einem Dach und winkt in die Kamera und so. Hm. Und ja, da ist er ganz rührselig.
Wobei der Film schon ein eher schlicht gehaltenes Weihnachten zu zeigen scheint und gar nicht so ein, ich brauche 25.000 Glühbirnen auf dem Dach Weihnachten.
Nein, 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 nein.
Aber ich finde, dass dieser Film im Film, also dieser Super 8 Film, der sieht richtig gut aus, also der sieht wirklich alt aus. Mhm. Ich finde, wie die Beleuchtung ist, wie die Leute sich bewegen, das sieht, finde ich, recht authentisch aus. Das ist etwas, was heutzutage, wenn man alte Aufnahmen sehen soll in modernen Filmen, oft nicht funktioniert, weil das Bild zu scharf ist, irgendwie da schlechte Filter drüber gelegt werden, die einfach nur auf alt machen und so, aber das Bild einfach zu gut ist.
Und die werden das ja wahrscheinlich mit Original Super 8 Material gedreht haben.
Kann sein, weiß ich nicht, wie die es gemacht haben. Es ist auf jeden Fall so, dass ich, als ich die Filme die ersten paar Male gesehen habe, immer gedacht habe, ja, die haben irgendeinen alten Film von einem der Leute vom Set genommen, dem Regisseur, dem Drehbuchautor oder was weiß ich was. Aber Onkel Louis kommt ja in dem Film vor, also der gleiche Schauspieler, der später noch auftauchen wird. Insofern kann das definitiv nicht der Fall sein. Wollte ich es einfach nur nochmal lobend erwähnen.
Ja, sieht wirklich toll aus, das stimmt. Und während er da so nostalgisch, rührselig auf dem Dachboden kauert, kommt die Familie zurück und irgendjemand kommt dann anscheinend auch auf die Idee, mal auf den Dachboden zu gucken. Zumindest endet dann diese beschauliche Szene damit, dass Clark sehr unsanft nach unten fliegt.
Er hat nämlich auf der Leiter gesessen.
Genau, also, er hat auf der Leiter gesessen und ja, landet dann.
War nicht so vorausschauend.
Nochmal so herrlichen Slapstick.
Genau. Und dann fängt es doch noch irgendwie an zu leuchten, ne?
Ja, es ist mal wieder Abend, beziehungsweise ja, fast schon Nacht. Das Juppie-Pärchen kommt vom Joggen zurück in den wundervoll berühmt-berüchtigten silbernen Jogginganzügen. Und ah, ist auch so geil, wie die beiden da reinkommen. Oh, ich möchte jeden Zentimeter bla von dir küssen und bla. Natürlich, nachdem du geduscht hast, natürlich. Und ah, da merkst du auch, dass die beiden, die sind so, ah, so richtig kompatibel sind die auch nicht. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht.
Zweckgemeinschaft.
Von der Persönlichkeit sind sie sich schon an vielen Stellen ähnlich und dadurch passen sie nicht zusammen, denn es sind zwei sehr herablassende Leute und haben nicht so viel für andere Menschen übrig, habe ich das Gefühl.
Ja, aber Todd wäre es ja egal gewesen, ne? Der hätte auch geknutscht, ohne vorher zu duschen. Der wollte knutschen.
Der ist ein bisschen so der Dösigere von beiden. Dem macht vieles wahrscheinlich nicht so viel aus und sie ist diejenige, die dann eher ihren Willen durchsetzt.
Ja, das merkt man ja später auch noch.
Aber insgesamt sind die beiden für den Film ja komplett egal. Die sind einfach nur Vehikel für die Gags, die aus Clarks Missgeschicken entstehen, bei denen sie oft die schönerweise Leidtragenden sind. Aber was passiert denn jetzt als nächstes? Es ist also Abend.
Ja, und Clark versucht immer noch, die Lichter zum Laufen zu bringen. Und endlich findet er die Fehlerquelle, glaubt er zumindest. Mittlerweile steht auch so ein kitschiger Weihnachtsmann mit Rentierschlitten auf dem Rasen und er sagt noch, ja, okay, wenigstens das müsste funktionieren, aber nichts funktioniert. Und er will die ganzen Kabel nochmal überprüfen. Und ich glaube, es ist seine Mutter, die dann in eine Speisekammer geht und da einen Lichtschalter umlegt. Und da sieht man auch eine Steckdose. Und in dieser Steckdose sind so unfassbar viele Mehrfachsteckdosen drin. Also das ist, sowas geht nur in Amerika. Also bei uns mit Schuko-Stecker geht das nicht. Und als sie diesen Schalter umlegt, funktioniert das Licht plötzlich und Clark rastet völlig aus und freut sich des Lebens, dass er endlich den Fehler gefunden hat und jetzt, ja, es geht. Leute, kommt raus, seht euch diese Pracht an. Und alle kommen raus und naja, Mama macht das Licht wieder aus in der Kammer und das Licht der ganzen Leuchten ist wieder aus und dann rastet Clark mal ein bisschen aus, ne, und tritt diesen Weihnachtsmann zusammen und schlägt auch auf ihn ein, der da, wie gesagt, im Vorgarten da steht. Und da hat sich doch Chevy Chase, was hat er sich denn gebrochen? Den kleinen Finger? Und er ist aber voll in der Rolle geblieben. Hat sich beim Einschlagen auf diesen Weihnachtsmann den Finger gebrochen. Ja, wie gesagt, ist in der Rolle geblieben. Also Chapeau dafür. Und irgendwie kommt dann Ellen. Ellen rettet wieder den Tag, ne?
Ja, irgendwie schon.
Die hat eine Idee. beziehungsweise will dann nochmal gucken und schaut sich dann diese Kabel auch an, ne?
Ja.
Und dann
diese Mehrfachstecker.
Genau, diese Mehrfachstecker. Mhm. Und dann sieht man, dass es in ihr rattert. Und dann legt sie einfach diesen Schalter um. Und also auch nett gemacht. Clark hat halt diese Kabel. Und in einer Zeitlupenszene haut er diese Kabel so vor seinem Körper zusammen. Also er holt so ganz weit aus mit diesen zwei Verlängerungskabeln.
Mhm.
Und vor seinem Körper schlägt er die dann zusammen und Funken sprühen aus diesem Ding. Und genau in dem Moment legt Ellen diesen Schalter um. Und dann kommt Halleluja.
Ja, das ist auch wieder episch
inszeniert. Händel, ja, stimmt, ja.
Ne? Und
dann siehst du ja auch so diese albernen Szenen, wo dann die Stadt so aus der Totale gezeigt wird, wie das gesamte Stromnetz zusammenbricht.
Ja, ja, und dann im Atomkraftwerk muss extra Power umgelegt werden.
Ja, ja, mhm. Genau. Also das ist ja sehr, sehr schön.
In jedem Fall hat Clark doch einen klaren Etappensieg errungen. Ein Teil seiner Vision ist jetzt endlich zustande gekommen. Er konnte ein wunderhübsches, ambientevolles Haus darbieten für seine ganze Verwandtschaft. Und er ist mit Stolz erfüllt.
Ja, die Nachbarn nicht so, ne? Die hat das die an und aus dieses Lichtes, also das ist ja wirklich wie Strahler, ne? Wie Flutlicht, was bei denen ins Haus reinfällt und die fallen dann die Treppe runter und
verschütten Rotwein.
Der schöne Teppich.
Der schöne weiße Teppich, der schöne Rotwein.
Ja, ja, genau, genau. Ja, ist auch ganz lustig.
Ja.
Aber dann.
Dann, ja.
Also spätestens jetzt, wenn man den Film bisher nur so lala findet, spätestens jetzt, wenn Cousin Eddie kommt, ja, spätestens dann.
Der Etappensieg hätte einen auch misstrauisch machen sollen. Warum ist irgendwas wirklich gut gelaufen? Ah ja, damit es jetzt umso doller reinhauen kann, damit Cousin Eddie umso stärker einschlagen kann.
Ja, denn während die Familie dann noch gerührt und erleichtert und, also Clark ist gerührt und erleichtert und die Familie freut sich und findet das auch ganz toll, steht plötzlich Cousin Eddie neben allen und Clark ist, ich sag mal ganz vorsichtig, überrascht.
Reserviert,
überrascht. Das dauert ja auch eine Weile, bis sie das überhaupt mitbekommen. Er steht da auf einmal,
ja,
hat
genau,
sich
genau
da so dazu geschlichen und ja, irgendwann wundert sie sich, dass da plötzlich einer mehr ist.
Also nicht nur einer. Wie haben sie sich denn alle hinzugeschlichen? Cousin Eddie, seine Frau, seine beiden Kinder und der Hund.
Und der riesige Camper.
Rotzi. Und ganz nebenbei ein überdimensionaler, schrottreifer Camper.
Und den müssen wir auch mal kurz beschreiben, ne? Cousin Eddie,
ja,
gespielt von Randy Quaid. Das ist so ein richtig typischer, also schon so ein Schmarotzer. Also
dreist, schamlos, distanzlos.
Ja, der kriegt nichts auf die Kette und irgendwie das schwarze Schaf der Familie ist ja arbeitslos, der ist bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen assi, ist dreist, ist aufdringlich, ist irgendwie ein Partycrasher in dem Fall und irgendwie genau das, was Clark eigentlich so gar nicht gebrauchen kann. Also als wenn das Haus nicht schon voll genug und als wenn das ganze Familien, auch wenn er das haben wollte, das Familienfest nicht schon stressig genug ist, mit Cousin Eddie wird's nicht besser.
Aber er gehört zur Familie. Und wollte Clarky ja hier überraschen mit seinem Besuch, ne?
Ja, ich könnte nicht überraschter sein. Wenn ich morgen aufwachen würde und mein Kopf wäre am Teppich festgenäht, könnte ich nicht überraschter sein.
Und der will sich auch überhaupt nicht aufdrängen, wird aber vom Rest der Familie, vor allem von denen, die nicht da wohnen, dann auch drin bestärkt, doch noch zu bleiben. Da sagt der Opa dann oder der Onkel, ja, das Haus ist doch groß genug, mach doch nicht so einen Quatsch, komm rein und so. Also die Leute, die überhaupt nichts mit dem Haus zu tun haben, die dort überhaupt nicht wohnen, die sind dann sehr großzügig spendabel und bitten sie rein und laden sie ein, da unterzukommen.
Ach, wir haben so viel Platz.
Ja, ja, genau. Allerdings möchte Eddie mit seiner Frau ja eigentlich viel lieber im Wohnmobil schlafen, während die Kinder im Haus übernachten sollen. Man hat ja eine lange Fahrt hinter sich.
Und es wird auch ein bisschen anzüglich an der Stelle, ne?
Ja, ja, genau.
Oder schon mal die Gummimatten raus oder die Gummimäuse, ja, 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 oder irgendwie sowas, sagt er doch.
Ja, ja. Also Eddie und Familie bleiben also und fühlen sich da schon bei sehr wie zu Hause, benehmen sich auch so, benehmen sich zu jeder Gelegenheit daneben und checken auch gar nicht so richtig, dass sie eigentlich komplett unerwünscht sind. Und bei einem Glas Eggnog oder auch mehreren erzählt Eddie Clark dann erstmal seine aktuelle Lebenssituation und ja, lässt Clark so ein bisschen durch die Blume wissen, dass er eigentlich vorhat, bis ins nächste Jahr zu bleiben. Also es soll schon ein längerer Besuch werden.
Ja, Clark verschüttet dann, also spuckt dann auch erstmal seinen Eggnog aus, so sehr klischee-mäßig für einen Film, aber ja, in dem Fall.
Spit-Take.
Ja, genau, es ist ganz schön.
Auch große Szene, wie sie da diesen Eggnog trinken übrigens, also den Eierflip aus diesen Elchgläsern mit diesem Geweih rechts und links, ganz, ganz toll.
Fun Fact, oder auch nicht, der Darsteller von Eddie, dessen Charakter in Independence Day übrigens auch eher heruntergekommen wirkte, das ist Randy Quaid. Quaid ist in den letzten Jahren seiner Figur oder seinen Figuren leider immer ähnlicher geworden, allerdings eher in einem negativen Sinne. Er saß wohl mehrmals wegen verschiedener Delikte im Knast, die er unter anderem auch gemeinsam mit seiner Frau begangen hat, wie es scheint. Zuletzt hat er dann auch noch so mit Schwurbeleien auf sich aufmerksam gemacht, hat behauptet, irgendeine konspirative Vereinigung aus Hollywood oder so wolle ihn ermorden, wie sie es übrigens auch mit Heath Ledger und anderen getan haben. Hm. Weirde Story und seltsamer Werdegang.
Ja, ist echt schade. Also jedes Mal, wenn Cousin Eddie auftaucht, ist es so ein Highlight, für mich so ein Highlight in dem Film. Und solche Geschichten, Kunst und also Figur, Schauspieler und seine Kunst so ein bisschen trennen, aber fällt mir auch nicht immer leicht. Also wenn es so extreme Geschichten sind, fällt mir das besonders schwer, muss ich sagen.
Oder wenn sie Parallelen aufweisen, dann fragt man sich, wie viel ist Figur, also wie viel ist Kunstfigur.
Ja, Cousin Eddie kommt übrigens auch im ersten Film schon vor. Also im zweiten ist er nicht dabei, aber im ersten ist er schon dabei. Und eigentlich ist er gar nicht der Cousin. Noch ein Fun Fact. Das ist eine falsche Übersetzung.
Ah.
Eigentlich ist Catherine nämlich die Cousine und Eddie nur angeheiratet.
Ah, okay. Interessant. Ah, das erklärt auch, warum Eddie sich so an Ellen ranschmeißt.
Ja, stimmt. Ja,
der will sie ja so umarmen und sogar auf den Mund küssen und sie dreht sich dann ja so ein bisschen weg. Ja,
das macht sie auch. Das ist auch sehr, sehr geil subtil gespielt und man kann das so leicht übersehen.
Ja, ja, das ist mir letztens aufgefallen.
Ja, guck, ne, du hast den Film ja auch schon zigmal gesehen und das passiert ja auch zweimal im Film, dass er sie so umarmen will und sie sich dann immer so ein bisschen wegdreht.
Aber klar, als Angeheirateter, ja, ergibt das mehr Sinn. Es geht dann weiter am nächsten Tag, das ist der 18. Dezember, wieder in unserer schönen Weihnachtskalender-Einstellung. Und das Kapitel hier, das kann man mal so ein bisschen im schnellen Vorlauf betrachten. Also da geht's nochmal darum, dass Clark einen Tag im Büro verbringt. Eigentlich keine wichtige Szene, aber zeichnet nochmal so ein bisschen die Beziehung zwischen ihm und seinem Boss. Und es geht dann weiter am Abend, da macht die Familie nämlich einen Ausflug auf irgendeinen Berg da in der Umgebung zum Rodeln. Und auch dieser komplette Handlungsstrang, der auch nicht so ultra kurz ist, ist komplett unwichtig, bringt aber so ein bisschen Action und Abwechslung vielleicht so in die Story. Aber es passiert hier eigentlich nichts. Es ist eigentlich eine komplett egale Szene.
Es zeigt halt wieder dieses Episodenhafte des Films. Ne? Sowohl das Geschenk vorbeibringen bei seinem Boss, ja, man sieht den Boss nochmal, aber vor allen Dingen diese Rodelszene, ne? Er schießt dann ja in einer Geschwindigkeit diesen Rodelberg runter und es ist halt purer Slapstick und da muss ich auch sagen, die Szene ist ein bisschen zu lang, die könnte ein bisschen kürzer sein, wobei ganz geil ist, wie so lange wie er gefahren ist und er unten auf dem Parkplatz eines Walmarts dann in eine Eismaschine kracht und Eddie oben auf dem Berg steht und sagt, Bingo. Also das konnte er ja gar nicht mehr sehen bei dieser Entfernung. Egal, also es ist definitiv eine Szene, die ein bisschen zu lang ist.
Ja. War auch improvisiert übrigens, das Bingo. Und die Szenen,
die immerhin das.
Ja, und die Szenen hier, die wurden übrigens in Colorado gedreht, weil sie dort die größte Wahrscheinlichkeit gesehen haben, noch Schnee zu bekommen. Allerdings, als sie angereist sind, war auch da leider nichts mehr von Schnee zu sehen und man hat dann tonnenweise LKWs ankarren lassen mit Schnee, um diese Szenen irgendwie abdrehen zu können. Und offenbar war es dann wohl so, als diese LKWs ankamen, hat es dann aber tatsächlich angefangen zu schneien.
Oh Gott.
Und auch tagelang nicht aufgehört, sodass es eher weniger praktisch war, dass nun so viel Schnee gelegen hat, weil das ja die Dreharbeiten erschwert hat. Aber naja, da hatten sie dann zumindest ihren Schnee.
Aber endlich mal richtiges Winter Wonderland.
Ja.
Und dann sind wir schon am 21. Dezember. Das nächste Türchen wird aufgemacht. Also wir sehen, der Film überspringt auch mal ein paar Tage.
Ja.
Und da verbringt Clark offensichtlich den letzten Tag im Büro vor Weihnachten und da unterhält er sich dann mit seinem Kollegen Bill nochmal über die Gratifikation, ne, die sie ja erwartet haben, fragt ihn so ein bisschen, ah, hast du deine schon gekriegt? Nee, habe ich auch noch nicht, aber ey, mein Sohn hat angerufen, ein Fahrer, das ist auch so verrückt, ein Fahrer der Firma ist mit einem Umschlag vorbeigekommen, mhm, und da wird sie wohl drin sein, also er erwartet einen Scheck, das wird nicht überwiesen aufs Konto, er erwartet einen Scheck.
Von einem Fahrer.
Von einem Fahrer der Firma. Das ist schon ein bisschen verrückt.
Dann springt es mal wieder so ein bisschen, dann ist Abend und dann kommt es eigentlich zu der nächsten großartigen Szene, ne?
Der Traum?
Ja.
Ja, ja, Clark ist so ein bisschen im Haus, stromert so ein bisschen rum und blickt dann so raus durchs Fenster und schaut in den Garten und dann erträumt er sich seinen Pool, für den er ja die Anzahlung gemacht hat, die er noch nicht hat, wofür er ja die Gratifikation braucht. Und dann sehen wir diesen Pool, wie die ganzen Verwandten da sind, wie alle in den Pool springen. Cousin Eddie auch wieder ein, der Mann ist ja sowieso, also seine Outfits, ne?
Ja, ja.
Der ist ja wirklich, also der ist ja treffsicher, was seine Outfits anbelangt. Und sein Pool-Outfit, so eine Leo Badehose, also so eine kleine Leo-Badehose, nicht so eine Shorts, sondern so eine kleine Leo-Badehose.
Ein Speedo.
Ja, genau. Speedo. Ja, so eine Speedo, richtig. Und ein Feinripp-Unterhemd, was er in die Badehose geschoben hat und seine Nase ist mit Sonnencreme eingeschmiert. Und hat er noch irgendwie eine Schwimmbrille auf?
Bier in der Hand auf jeden
Fall. Und natürlich ein Bier in der Hand, das ist ja ganz wichtig. Also Cousin Eddie ist, wenn man Cosplays für diesen Film machen möchte. Cousin Eddie ist
eine Fundgrube.
Ja, da kann man viel machen.
Also auf jeden Fall.
Gut erkennbar vor allen Dingen auch. Und dann shiftet sein Traum und die Familie verschwindet und die Frau aus dem Kaufhaus taucht auf.
Die Dessous-Verkäuferin.
Ganz genau, die mit dem hohen Beinausschnitt. Und die trägt jetzt einen roten Badeanzug, auch mit einem sehr hohen Beinausschnitt. Und jetzt kommt nämlich das, was ich vorhin schon kurz angeteasert habe. Sie zieht sich nämlich aus auf dem Sprungbrett, auf dem 1-Meter-Sprungbrett, lässt den Badeanzug herunterfallen und kickt ihn dann so mit dem Fuß ans Fenster. Und witzigerweise, der Badeanzug klatscht wirklich gegens Fenster und Clark schreckt vor diesem Badeanzug, vor diesem klatschenden Geräusch zurück.
Und da vermischt sich so ein bisschen Traum und Realität, ne?
Genau, genau. Und gerade in dem Moment, als sie aus den Fluten, als sie aus diesem Pool hochkommt und man sie sehen könnte, ohne Badeanzug, hört man ein,
da ist der Nikolaus.
Ja.
Und das ist natürlich niemand anderes als die kleine Tochter von Eddie. Die
Ruby Sue.
Ruby Sue, die auch nicht schlafen kann, die da auch durchs Haus geistert. Und Clark dort am Fenster gesehen hat, der trägt nämlich einen roten Bademantel oder sowas. Mhm. Und da hat sie ihn tatsächlich für den Weihnachtsmann gehalten. Und die unterhalten sich dann so ein bisschen über ihre Sorgen, dass der Weihnachtsmann vielleicht nicht zu ihnen kommen könnte und dass es keine Geschenke gibt. Und es entsteht dann so ein ganz rührendes Onkel-Nichten-Gespräch irgendwie, in dem Clark ihr dann auch nochmal zusichert, dass sie sicher sein kann, dass es auch für sie was gibt an Weihnachten. Und beschwichtigt sie dann so ein bisschen und schickt sie dann auch am Ende zurück ins Bett.
Übrigens habe ich über Jahre hinweg bei dieser Szene immer gedacht, zum Glück ist der Film nicht so, dass wenn Clark sich umdreht, dass er eine Beule in der Hose hat. Von seinem Traum.
Das stimmt. Das wäre sehr
Also es würde zu der Szene an sich passen, aber ich würde es irgendwie doof finden.
Ja, es hätte einfach nicht in den Film gepasst.
Nee, irgendwie nicht.
Es wäre eine Stufe unanständig zu doll. Es ist ja so schon ein bisschen unanständig.
Ja, seine Gedanken sind bestimmt unanständig, aber egal. Philippe, was passiert denn am nächsten Morgen?
Am nächsten Morgen geht es munter im Chaos der Familie weiter. Alles ist laut und hektisch und die Verwandten streiten untereinander, hocken sich schon seit ein paar Tagen gegenseitig auf dem Schoß.
Mhm.
Clark hat mittlerweile resigniert, beobachtet das Ganze aus der Entfernung und während er und Ellen einen kurzen Moment der Zweisamkeit genießen, beobachten sie aus dem Fenster, wie Cousin Eddie im knappen Einteiler Bier trinkend und Zigarre rauchend, sein Wohnwagen-Klo verbotenerweise in der Sickergrube entsorgt, also in der Klärgrube.
Oh ja, das ist eine ganz großartige Szene, die müssen wir kurz beschreiben. Also für alle, die den Film nicht kennen, wenn man sich nur diese Szene anguckt, also diese Tuba, Danke, ihr beiden. Das war richtig schön. Das war richtig schön, genau. Nicht abgesprochen, also tatsächlich nicht. Und dazu Bier trinken, Zigarre rauchen, rülpsend.
Ah ja, stimmt. Ich kann die Szene nicht dran denken, ohne diese Rülpser in meinem Kopf zu hören.
Und er hat einen wirklich knappen Bademantel an, also so ein Ding, was ihm gerade so über den Hintern reicht. Freie Beine und so eine Klischee-Pelz-Russenmütze, ne? So eine grüne aus so Kunstleder oder so.
Wo man die Ohren so runterklappen kann, ne?
Es sieht halt wirklich wild aus. Ich habe das ja schon mal gesagt, glaube ich. Wenn man cosplayen möchte, schöne Bescherung-Cosplay. Kunza Eddie ist ein wahrer Quell an Kostümideen.
Ein Füllhorn.
Es ist wirklich, wirklich grandios. Und dieser eine Satz, den er sagt.
Das Scheißhaus war voll, randvoll!
Genau der. Ich würde mal sagen, das ist der Satz des Films.
Ja, man wartet da so ein bisschen drauf. Das ist so die Szene, auf die ich zumindest immer warte im Film. Und das ist auch ja der Satz, den, ja, also das ist ein ikonischer Satz, der eigentlich ja nur ein Nebensatz ist und gar nicht wichtig ist, aber
überhaupt nicht.
Der zusammen mit diesem Bild so viel Impact hat, das ist wirklich super, ja.
Aber auch im Englischen, ne, da sagt er ja, the shitter's full. Und das Ding gibt's, also diesen Satz gibt's auch auf T-Shirts und Weihnachtspullis und so. Also das ist so wie bei Stirb langsam, Yippie-Yay, Schweinebacke.
Ho, 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 now I have a gun.
Genau, so das sind so die Sachen, die dann irgendwie auf Stirb langsam Weihnachtspullis sind. Mhm. So ist dieser Satz einer von ganz wenigen, die halt bei Schöne Bescherung auf Weihnachtspullis sind. Shitter's full.
Großartig.
Die Speicherkarte war voll. Randvoll.
Das ist uns schon mal passiert.
Ist, glaube ich, schon mal passiert. Könnte ja. uns schon mal passiert sein. Ja.
Eventuell könnte uns das schon mal passiert sein. Übrigens, eine kleine Trivia noch. Die Biermarke, also das Bier, was Eddie da so genüsslich trinkt, das ist tatsächlich eine echte Biermarke. Das wusste ich nicht. Meisterbrau oder Meisterbräu vielleicht auch. Das ist eine amerikanische Biermarke, die es aber seit 2016 nicht mehr gibt.
Oh, schade.
Ja, leider. Heute trinken sie ja alle Coors. Aber ich habe immer gedacht, ja, das ist irgend so eine, keine Ahnung, Fake.
Requisite, ne?
So wie Red Apple.
So wie Red Apple, genau. Oder hier im GTA, Pissbräu. Ne, sowas habe ich gedacht. So Meisterbräu, Brau, das. Aber na gut.
Klingt so generisch, ne?
Ich habe ja auch gedacht, dass Clark eine Erektion hat.
Ja, ja. Zumindest die beiden, also Clark und Ellen, die erholen sich dann wieder von diesem Anblick und beratschlagen sich dann so ein bisschen, wie sie Eddies Kindern eine Freude machen können zu Weihnachten, weil ne, der hat es ja nicht so einfach und sie beschließen dann, ihm ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und in der nächsten Szene sind dann Clark und Cousin Eddie zusammen im Supermarkt zum Einkaufen und da offenbart Eddie ihm dann auch, dass er wirklich pleite ist, dass sie das Haus verkaufen mussten und seitdem in dem Camper wohnen. Und sein ganzes Geld haben er und Catherine nämlich einem Fernsehprediger geschickt, der es aber mit den Hockeyspielerinnen getrieben hat. Ja gut, also dem Mann muss geholfen werden. Eddie tut ihm also leid und er bietet ihm dann an, ja, dass er und Ellen ihm und seinen Kindern gerne ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen möchten.
Auf Almosen bin ich noch nicht angewiesen, das weiß ich doch.
Ich habe hier zufällig einen Zettel vorbereitet.
Ja, genau.
Also er tut so, als könnte er das sortiert. Auf keinen Fall annehmen, aber in Wirklichkeit hat er schon diese Liste und gesteht dann aber auch Clark ein, dass er ihm etwas Tolles schenken möchte. Und diese Szene ist auch wieder ganz großartig inszeniert und sehr absurd, weil hier auch wieder dieses unverschämt Dreiste von Eddie deutlich wird. Also die schlendern da so durch die Regale im Supermarkt und wenn Clark so fast gar nichts in den riesigen Einkaufswagen legt, knallt Eddie ein Riesenpaket Hundefutter nach dem nächsten in den Wagen.
Die werden nochmal größer.
Ja, ja. Also hast du so einen richtig aufgetürmten Stapel Hundefutter im Wagen irgendwann.
Also erstmal, Rotzi muss halt essen, aber Clark tut sehr wohl etwas in den Einkaufswagen. Das ist nämlich auch sehr geil, der packt eine Packung Glühbirnen auf einen Sack Hundefutter und Eddie sieht das aber nicht und schmeißt halt den nächsten Sack Hundefutter da wieder drauf. Und das ist so trocken, weil keiner der beiden darauf auch nur annähernd reagiert. Das wird einfach hingenommen. Das ist so geil trockener Humor an dieser Stelle. Das ist auch wieder sowas, ähnlich wie wenn Rusty sagt, oh, so viel bei dem Vierteldollar, ne, hier die Hornhaut wegschrubbeln und so. Das ist sowas, das kann man fast schon wieder übersehen.
So eine Wegwerflinie sozusagen, ja, die aber nicht zum Wegwerfen ist, sondern genau, so ein kleiner Schatz. Und wohlgemerkt, es sind am Ende 20 Kilogramm Hundefutterpackung. Also nicht, oh, jetzt hast du es verdeckt oder so. Nein. Glühbirnen sind wirklich pulverisiert.
Man hört die ja auch zerspringen. Also man hört das ja tatsächlich.
Und das, was Clark unbedingt braucht, sind Glühbirnen, denn er hat noch nicht genug.
Ja. Die Italienischen bringen es halt nicht, ne? Ja, du weißt ja, wenn eine nicht funktioniert, dann gehen alle nicht mehr. So war das früher.
Aber Markus, die Szene ist auch noch aus einem ganz anderen Grund ganz interessant, oder?
Ja, noch ein kleines Trivia für all jene, die 80er Jahre Umwelt und Wirtschaft und so, also die sich für diese Themen interessieren. Eddie stellt in dieser Szene Clark eine Frage, nämlich ob denn nicht seine Firma kürzlich die armen Typen in Indien vergiftet hätte. Und das ist in Bezug auf die tatsächliche Katastrophe von Bhopal, der Firma Union Carbide von 1984. Also da ist wirklich was in Indien passiert. Aber Clark sagt, nein, wir waren da nicht dabei, weil er ist ja Lebensmittelchemiker. Also für alle, die es noch nicht wussten, die können das jetzt googeln und mehr darüber herausfinden. Ich habe es nämlich nicht gegoogelt, aber ich wollte dieses kleine Trivia trotzdem bringen.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Service der Retro Boys.
Service. Ach, jetzt habt ihr nicht mitgemacht. Ich bin enttäuscht.
Es tut mir leid.
Na gut.
Aber so ganz übergeordnet fand ich es an der Stelle interessant, wo Eddie sich offenbart. Sehr krass, was da für Kontraste aufeinander prallen an der Stelle. Also der eine ist wirklich ein existenzieller Bedrängnis, so dass er kein Zuhause mehr hat für seine Frau und seine beiden Kinder und sich selbst und den Hund, sondern sie in einem Auto leben. Also wie existenziell kann es so in einem Wohlstandsland wie den USA noch werden? Und auf der anderen Seite ist Clark einer, der den Knusperverstärker entwickelt. Also das ist das, womit er sich 40 Stunden die Woche auseinandersetzt. Und sein nächstes erstrebenswertes Ziel ist ein Pool, ein Swimmingpool im Garten. Also wie weit sind diese beiden Realitäten auseinander? Finde ich auch einen richtig interessanten Clash in dem Film, der dann auch nur so einfach beiläufig eingestreut wird.
Ja.
Aber Clark gibt sein Geld halt nicht dem Fernsehprediger, der es mit den Hockeyspielerinnen getrieben hat. Das ist der große Unterschied.
Ja. Sehr amerikanisch, muss ich sagen.
Ja, absolut.
Auch sehr amerikanisch ist der nächste Tag. Oder auch nicht. Es ist nämlich der 24. Dezember, also Heiligabend. Der Abend vor dem eigentlichen Weihnachtstag. Die Amerikaner feiern das ja so ein bisschen anders als wir hier in Europa.
Und damit ist der Tag nicht sehr amerikanisch, irgendwie.
Oder auch nicht.
Oder auch doch.
Oder auch nicht.
Er ist insofern besonders, weil an diesem Tag die letzten Gäste eintrudeln. Und zwar die betagte und etwas verwirrte Tante Bethany und ihr Mann Onkel Louis.
Ja, das ist absolut übrigens großartig.
Tante Bethany wird von Mae Quest dargestellt, die als Stimme der Zeichentrickfigur Betty Boop bekannt geworden ist.
Und Olivia Öhl, die hat sie auch gesprochen. Ja, also von Popeye.
Ja. Und das Ganze geht schon gut los, als Clark feststellt, dass die verwirrte Tante Bethany ihre Katze als Geschenk in ein Paket gepackt und mitgebracht hat.
Der hätte das Paket miaut.
Ja, und jetzt, wo die Familie komplett ist, kann es dann auch endlich so richtig besinnlich werden, denn das Essen ist fertig und die lange Weihnachtstafel ist gedeckt, sodass alle Platz nehmen können. Und man merkt Clark mittlerweile auch an, dass er sichtlich gelöst ist und gut drauf ist. Die Familie ist komplett alle unter einem Dach, also so, wie er es sich die ganze Zeit über vorgestellt hat. Die Gratifikation scheint unterwegs zu sein. Der Truthahn steht bereit zum Anschnitt auf dem Tisch. Was kann da noch passieren?
Also einiges, oder? Ja. Denn der Truthahn, der war offensichtlich ein bisschen zu lang im Ofen, weil Clarky will den anschneiden, ja, und dann zischt es und quietscht es irgendwie und naja, die Luft ist aus dem Flattermann raus und der fällt auseinander.
Ja, also das ist ein geiles Bild. Aus. Also kann man sich vorstellen, als würde man in so einen Football reinstechen oder in einen Ballon oder sowas, der dann wirklich so in sich zusammenfällt. Der sieht wirklich knusprig und lecker aus vorher.
Ja.
Und dann ist dann nur noch so ein Gerippe mit, ja, mit einem Hohlraum übrig.
Wie heißt der Carpenter-Film mit, ist das Kurt Russell?
The Thing?
The Thing, ja. so Body Horror.
Ja.
Und dann gibt's auch so eine Szene, in der irgendwo reingetreten wird in so einen Brustkorb und dann fällt das alles in sich auseinander und ist ganz hohl oder so. Irgendwie so.
Mit den Händen, der wird.
Oh, stimmt, ja. Beim mit,
wie heißt denn das? Wiederbelebt.
Defibrillieren.
Ja, genau.
Ja, genau. Genauso wirkte es auf mich. Das erinnert mich jedes Mal an die Szene.
Ja, hast du recht. Clark ist allerdings ein bisschen optimistischer als Kurt Russell in dem Film und der will das Ding irgendwie noch retten und am Anfang des Films sagt er ja auch irgendwie, der Baum, nee, der ist nur buschig, der ist gar nicht so groß, der ist nur buschig und hier, ja, der Truthahn, das geht schon, der ist nur ein bisschen ledrig. Ja.
Der schon weitreichende, also mit großer Reichweite ausgestattete YouTube-Koch Andy Rear, der hat einen Kanal Binging with Babish und da gibt's auch das Babish Cinematic Universe. Mhm. Wo er dann immer aus irgendwelchen Filmszenen versucht, Sachen nachzukochen. Und erst kürzlich, dieses Jahr im Dezember, hat er sich vorgenommen, den Truthahn nachzukochen.
Echt?
Ja.
Super.
Also das ist wirklich komplett, es sieht aus wie Stroh, was er da gemacht hat. Und als Kontrast dazu natürlich den saftigsten Truthahn der Welt, um dem Ganzen noch so ein bisschen kulinarischen Mehrwert zu bieten in dem Video. Aber fand ich sehr sympathisch, wie er sich genau auf den Film bezogen hat dieses Jahr.
Oh geil, das packen wir in die Shownotes.
Machen wir in die Shownotes.
Sehr gut.
Ja, was dann kommt, das ist auch eine ganz, ganz tolle Szene, die erinnert so ein bisschen an diese Fressorgien aus typischen Bud Spencer und Terence Hill Filmen.
Ja, total.
Die meisten kennen, kommen in sehr vielen Filmen dieser Art vor. Also alle sitzen da in dieser langen Tafel, sie essen dann am Ende doch noch, auch den Truthahn. Und die schlingen das Essen nur so runter, rülpsen, unterhalten sich dabei und essen mit Händen. Und wenn man genau hinhört, dann hat man hier wieder so ein paar Kleinigkeiten, die man erst beim zweiten und dritten Mal vielleicht auch raushört. Da sagt einmal Cousin Adi, schmeckt gar nicht mal so gut. Kein Wunder, denn hier ist tatsächlich auch Thomas Dannenberg die Synchronstimme von Randy Quaid, also von Cousin Eddie. Eine tolle Hommage also daran. In dieser Szene auch noch Schweinefraß, schön sauer, eine Zigarette. Also auch alles so Kleinigkeiten, kleine Versatzstücke, die man hier hören kann. Sehr schön auch die Würgegeräusche von Rotzi, dem Hund, der den Knochen wieder hochwirkt. Oder Ellen, der man zusehen kann, wie sie so heimlich ihr Essen hinter sich schmeißt und so tut, als hätte sie nichts gemacht und hofft, dass es niemand gesehen hat.
Ja, sie leckt sich dann noch so über die Lippen, als wenn es total lecker wäre.
Ganz großartig. Also ganz tolle Szene.
Übrigens, für alle, die nicht wissen, Thomas Dannenberg, warum Tobi das jetzt gerade erwähnt hat, Thomas Dannenberg war auch der Synchronsprecher von Terence Hill.
Genau, und von Arnold Schwarzenegger zum Beispiel auch und vielen, vielen anderen.
Und Sylvester Stallone und Dan Aykroyd und John Travolta und wem eigentlich nicht.
Kennt jeder, leider verstorben im letzten Jahr, glaube ich.
Vorletzten, oder?
Ja, vorletzten, ich weiß nicht mehr genau. Nachdem Clark und Ellen dann nach dem Essen aufgeräumt haben, entdeckt Clarky, dass der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer gar nicht mehr leuchtet und stellt dann fest, dass die Stecker nicht mehr in der Dose waren. Ahnt leider nicht, dass sich Tante Bethanys Katze, die jetzt ja auch im Haus herumläuft, unterm Sessel versteckt hat und ja, sich scheinbar eines der Kabel zum Spielen geschnappt hat. Zumindest gibt es einen Kurzschluss, nachdem Clark den Stecker wieder in die Dose gesteckt hat, der dann allerdings auch gleichzeitig die Katze unterm Sessel grillt, auch eine sehr, sehr schöne Szene.
Die Szene wolltest du übrigens rausschneiden.
Ja.
Also die Produzenten von Warner Brothers, denen war das zu heikel mit Tierquälerei und so. Aber ich habe gelesen, dass ein Teil des Testpublikums sehr bei dieser Szene gelacht hat und das als eine der besten Szenen des Films benannt haben. Also ist das Ding dann doch drin geblieben.
Ja.
So, und wem das als Chaos noch nicht reicht, jetzt geht's auf die Zielgerade zu.
Ja, das stimmt. Ich finde aber, dass der Film an dieser Stelle auch so eine seltsame Wendung macht, die sich für mich anfühlt, als würde er so ein kleines bisschen zerfasern. Geht euch das auch so?
Es hat ein bisschen was von, das komplette Weihnachtsfest ist wirklich dahin. Es wird alles zerlegt. Nichts von dem, was an Besinnlichkeit oder Feierlichkeit oder Zusammengehörigkeit ist mehr spürbar.
Ja, vielleicht ja auch filmisches Stilmittel, dass jetzt wirklich alles so Schlag auf Schlag kommt.
Mhm.
Ich finde, die Ereignisse überschlagen sich jetzt so ein bisschen und es geht wirklich sehr, sehr schnell dem Ende entgegen. Und während die Szenen, die wir im Vorfeld gesehen haben, noch irgendwie recht geordnet und vom Pacing eher gemütlich sind, wird's jetzt wirklich hektisch. Und ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob das wirklich gewollt ist, also Stilmittel, oder ob das nicht einfach ein Umstand ist, der gar nicht so gewollt war, der
die Drehzeit näherte sich dem Ende und man musste noch alles unterbringen oder so vielleicht.
So fühlte sich zumindest an, ja. Also vielleicht hört man es schon ein bisschen raus. Mir gefällt die erste Hälfte bis hierhin des Films deutlich besser.
Was passiert denn alles, was so chaotisch ist? Also aus Gründen fängt zuerst das Toupet von Onkel Louis und dann auch noch der Weihnachtsbaum an zu brennen. Und während Clark einfach nur fassungslos dasteht und sich gerade noch darüber ärgern will, klopft es plötzlich an der Tür und ein Bote seiner Firma steht vor der Tür. Also im Hintergrund brennt es einigermaßen, aber trotzdem will jetzt irgendein Fremder irgendwas. Tja, Clark denkt, dass da natürlich die erhoffte Gratifikation vorbeigebracht wird. Und tatsächlich ist es ein Umschlag seiner Firma, der schon einen Tag zuvor hätte ankommen sollen, wenn er dem Fahrer nicht zwischen die Sitze gefallen wäre. Also so ein bisschen Weihnachtswundergeschichte. Aber das ist in dem Moment unserem Clark völlig egal. Ihn kann jetzt nichts mehr schocken, denn er hält nun tatsächlich den lang ersehnten Umschlag seiner Firma in den Händen. Die Familie ist um ihn versammelt, alle sind total gespannt und freuen sich für Clark auf das, was eventuell auch für sie alle dabei herausspringen könnte. Und er macht es dann auch wirklich spannend. Hier bräuchte man auch wieder einen Trommelwirbel. Und verrät den Verwandten auch endlich, was er mit dem Geld vorhat. Und dass er den Pool schon angezahlt hat und dass der Scheck dafür nicht gedeckt war. Und dann öffnet er feierlich das Kuvert und es ist eine Mitgliedskarte für ein Jahr im Verein Kochen ohne Fett. Keine Gratifikation.
Aber das ist etwas, von dem man das ganze Jahr zehren kann.
Um Cousin Eddie zu zitieren.
Ja. Ja, und jetzt reicht's wirklich, oder? Also Clark, der ist auf 180. Also der rastet so richtig aus. Der schüttet sich Eggnog einfach rein und lässt die Familie dann sehr wortgewaltig wissen, was für ihn das schönste Geschenk wäre, nämlich seinen Boss Shirley jetzt hier zu haben und ihm sagen zu können, was für ein, und jetzt zitiere ich, elender, billiger, verlogener, mieser, verdorbener, boshafter, angeberischer, schleimiger, inzüchtiger, dreckiger, aufgeblasener, ignoranter, blutsaugender, widerwärtiger, schwanzloser, hirnloser, hoffnungsloser, herzloser, glotzäugiger, fettärschiger, pickliger, steifbeiniger, völliger, verblödeter Haufen Affenkot er ist. Halleluja, das ist ein Ding.
Dieses Halleluja, das ist ein Ding am Ende.
Wo sind die Valium?
Setzt dem Ganzen die Krone auf.
Das ist so geil. Natürlich, ich wusste das natürlich auswendig. Also es ist nicht so, dass Tobi sich den Film angeguckt hat und das alles feinsäuberlich abgeschrieben hat.
Nein, nein.
Ich bin ja immer sehr fit, was Filmzitate angeht. Natürlich weiß ich jedes dieser Worte auswendig.
Das schüttest du ja so aus dem Ärmel. Das
ja.
Ist auch da. Das kennt ja fast jeder.
Markus macht es eher Mühe, es in sich zu behalten. Also es war jetzt für ihn eher entspannend, es mal rauszulassen.
Ja, das richtig, Zitat. Richtig, richtig. Nein, natürlich wusste ich das nicht. Es ist genauso, wie ich gesagt habe, Tobi hat alles aufgeschrieben. Vielen Dank dafür.
Ja, also Clark wünscht sich seinen Chef hier bei sich, gerne mit einer Schleife umwickelt. Und das hört natürlich auch Cousin Eddie. Und der ist mir noch was schuldig. Wir erinnern uns an die Szene im Supermarkt. Und der macht sich dann auch gleich auf den Weg und verlässt mit dem Camper das Grundstück. Man weiß noch nicht so genau, in welche Richtung es gehen soll, aber er verschwindet.
Ja, und Clark rastet derweil komplett aus, schnappt sich die Kettensäge und sägt den nächstbesten Nadelbaum in seinem Garten um, der dann auch prompt in das Haus der Juppie-Nachbarn, also durch das Fenster des Esszimmers fällt. Also in das Fenster des Esszimmers reinfällt, so rum. Das ist auch ganz geil, wie die beiden da sitzen. Wo willst du denn am Heiligabend noch einen Weihnachtsbaum herbekommen? Und naja, in dem Moment fällt das Ding halt durch das Fenster. Ist auch ganz nett. Und der wird dann natürlich im Wohnzimmer aufgestellt und notdürftig geschmückt. Ellen ist darüber auch nicht so richtig glücklich.
Aber sie traut sich auch nicht so richtig was zu sagen und in seiner Rage zu stören, ne?
Naja, sie sagt ja irgendwie schon zu ihm, ne? Würdest du vielleicht Bescheid sagen, bevor du das nächste Mal ausrastest? Oder irgendwie sowas sagt sie doch zu ihm. Und er sagt dann doch so geil. Finde ich auch so gut. Aber wir brauchten einen Sarg. Ich meine Baum. Das ist auch so geil. Also Clark ist, sieht in dem Moment wirklich wahnsinnig aus. Der hat schon so einen sehr irren Blick.
Ja. Er hat sich jetzt ja auch sein Weihnachtsmannkostüm angezogen und legt die Geschenke unter den Baum. Also er will jetzt dieses Fest feiern. Komme, was wolle, Gratifikation hin oder her. Er will jetzt dieses Fest abschließen, ja. So wie er sich das vorgestellt hat.
Und oder auch nicht vorgestellt hat. Er will es einfach nur vollziehen.
Ja. Genau.
Er will es hinter sich haben.
Er will es durchziehen, ganz genau. Und es kehrt jetzt auch wieder so langsam Ruhe ein ins Haus. Übrigens hat er vorher noch mit der, das haben wir noch gar nicht gesagt, mit der Kettensäge den Pfosten repariert, der wohl gewackelt hat. Also es gibt so einen Treppenpfosten, wie das in amerikanischen Treppenhäusern so üblich ist. Die wackeln ja gern mal und er hat ihn dann einfach mit der Kettensäge repariert, indem er ihn einfach abgesägt hat. Mhm. Also sehr, sehr schön.
Und dann sitzen die ja in einer schönen Runde zusammen, Tante Bethany strickt und dann hört Tante Bethany etwas, ne?
Ja.
So ein merkwürdiges Quietschen.
Ja, was mich immer wieder wundert, weil eingeführt wird Tante Bethany ja als extrem schwerhörig und sehr verwirrt. Und jetzt hört sie plötzlich dieses sehr leise Quietschen, das scheinbar aus dem Baum zu kommen scheint. Ja, so ein bisschen seltsam, aber Clark hört es auch und geht ihm dann auf den Grund und schaut in den Baum und macht da so die Äste so ein bisschen auseinander. Und tatsächlich springt ihn dann ein Eichhörnchen an aus diesem Baum, das da scheinbar drin gewohnt hat. Und dann ja bricht die große Panik aus. Die Besinnlichkeit ist vorbei.
Wir alle haben Angst vor einem Eichhörnchen.
Ja, also auch völlig überzogen. Man kennt das ja aus anderen Filmen, dass Menschen Angst vor Mäusen haben, was ich persönlich auch nicht nachvollziehen kann. Aber gut, diese Hysterie kennt man, aber dass jetzt eine ganze Familie von erwachsenen Menschen durchs Haus rennt, panisch vor einem Eichhörnchen, das ist schon sehr drüber, das ist schon sehr, sehr schön. Es
hat so eine implizite Anspielung auf das Kellerkaninchen bei Die Ritter der Kokosnuss.
Ja, genau.
Also man muss oder kann dazu sagen, das ist natürlich ein amerikanisches Eichhörnchen, diese grauen. Hm. Wir haben hier bei uns diese roten und die grauen, die sind eine Nummer größer und
tollwütiger.
Ich habe das mal in Boston erlebt, die da im Park leben, diese Eichhörnchen, die haben nicht so Schiss wie unsere Eichhörnchen. Wenn ich hier bei uns durch eine Riede gehe, da gehst du 10 Meter dran vorbei, die rennen sofort auf den Baum. Ich habe ein Eichhörnchen gehabt, das ist mein Bein hochgekrabbelt, weil es einen Chips haben wollte.
Oh.
Also ich habe den auch hingehalten. Also die kommen dann aber wirklich an und das Ding ist mein Bein hochgekrabbelt. Ein Eichhörnchen.
Also auf der Bedrohungsskala weniger Eichhörnchen und mehr Möwe oder so.
Ja, vielleicht, mhm. Ja.
Okay, dann.
Also wenn man deutsche, europäische, diese roten Eichhörnchen gewohnt ist und dann so ein amerikanisches, graues Eichhörnchen erlebt, das ist schon nochmal ein anderer Level. Also keine Ahnung, ob Eichhörnchen da wirklich irgendwie so ein,
also
ob das so ein amerikanisches Ding ist, dass amerikanische Eichhörnchen irgendwie Angst verursachen wie Mäuse oder Ratten. Für uns ist das nicht so richtig nachvollziehbar, aber amerikanische Eichhörnchen sind definitiv anders als unsere, das kann ich sagen.
Und speziell zu diesem hier gibt es übrigens noch eine kleine Anekdote.
Oh ja.
Denn für das Tier wurde eigens ein Tiertrainer engagiert, der den Nager, aber auch den Hund übrigens monatelang trainiert hat. Und an dem Tag, an dem die Szenen dann gedreht werden sollten, war das Eichhörnchen dann leider plötzlich tot.
Es hatte wohl einen Herzinfarkt, ja, durchgelesen.
Genau. So, dass es dann am Ende doch ein wildes Exemplar sein musste.
Ja, ein untrainiertes zumindest.
Wohl auch für ordentlich Chaos am Set gesorgt hat.
Weswegen die Angst auch gar nicht gespielt war.
Auf jeden Fall versucht Clark, das Tier dann einzufangen und es folgt dann eine sehr chaotische Verfolgungsjagd quer durchs Haus, bei der auch der Hund Rotzi natürlich mit dabei ist, wobei das halbe Inventar des Hauses natürlich zu Bruch geht und die Stimmung ist jetzt wirklich endgültig am Boden und die Verwandten beschließen dann, dass es vielleicht besser wäre zu gehen, aber nicht mit Clark, denn der besteht darauf, dass niemand seine altmodische Weihnachtsfeier im Familienkreis verlassen darf, wobei auch Ellen so langsam der Meinung ist, na, dass es wohl das Beste wäre, wenn die wohl abziehen würden.
Ja, ich komme, glaube ich, gerade dahinter, was du meinst mit irgendwie zerfasert der Film. Also wir waren schon einmal am Boden, mit Treppenpfosten wird mit der Kettensäge repariert und es wird ein Baum aus dem Garten reingeholt und man denkt sich, schlimmer kann es doch nicht kommen und wir hatten schon einen Brand und jetzt ist es nochmal schlimmer und nochmal. Mhm. Also irgendwie so oft Rock Bottom erreicht und was soll denn da noch kommen? Also es ist ja wirklich nur noch eine Zerstörungsorgie von allem, von Stimmung und von Mobiliar.
Ja.
Und jetzt redet Clarks Vater mit Clark, der bringt ihn dann so ein bisschen zur Raison und sagt, hey, du bist ein toller Dad, alles ist schiefgegangen und du solltest nicht die Kontenance verlieren. Also es ist einfach nicht gut, wie du mit deiner Familie sprichst. Der bringt ihn dann ja wieder so ein bisschen runter, also so Dad-Gespräch, ne? Dad spricht mit seinem Sohn und Clark liest eine Geschichte vor und das ist alles sehr besinnlich und schön dann doch noch geworden, obwohl ja eigentlich alle schon gehen wollten.
Genau, und während er da so besinnlich vorliest, kommt vor dem Haus ein Camper vorgefahren. Wir wissen alle, wer es sein könnte. Und zwar ist das Cousin Eddie mit Frank Shirley im Gepäck und einer roten Schleife um sich herum.
Also um Shirley herum.
Genau, also Eddie ist tatsächlich losgefahren und hat Clark beim Wort genommen und ihm seinen Chef als Weihnachtsgeschenk gebracht. Und wir erfahren dann, dass Mrs. Shirley, also die Frau vom Chef, inzwischen die Polizei alarmiert hat, während Frank Shirley Clark Wutschnauben feuert. Also der wurde jetzt entführt und steht da plötzlich im Bademantel bzw. im Schlafanzug im Hause seines Angestellten und ist natürlich außer sich. Und das Erste, was ihm einfällt, ist natürlich, ihn zu feuern.
Ja, klar. Und Eddie nimmt zwar die ganze Schuld auf sich und gesteht auch ein, dass Clark nichts damit zu tun hat, aber Clark sagt ganz klar, nein, nein, ich bin ausgerastet, ich habe die Sachen gesagt und du hast das deswegen gemacht und er nimmt die Schuld auf sich. Während des Gesprächs stellt sich dann auch heraus, dass Shirley die Weihnachtsgratifikation als Sparmaßnahme gestrichen hat, was die Sache für Clark natürlich nicht besser macht.
Genau, und da steht ja nun der Boss im Schlafanzug im Wohnzimmer der Griswolds und hört sich Clarks Dilemma an und was da alles so dranhing an dieser Gratifikation für ihn und wird so langsam reumütig und sieht ein, dass es ein Fehler war, so zu handeln, also diese Gratifikation zu streichen.
Ja, der guckt ja auch in die Gesichter der ganzen Familienmitglieder, ne?
Die stehen alle um ihn herum, ne?
Genau, alle gucken ihn an und sind so eine Mischung aus sauer und traurig und
Und er, bei ihm macht's irgendwie Klick so ein bisschen und er verspricht dann schließlich, dass er auch in diesem Jahr natürlich mit dem Bonus rechnen kann, plus 20% sogar. Ja, Clark fällt daraufhin natürlich in Ohnmacht, der ist völlig fertig, denn damit hat er natürlich gar nicht gerechnet.
Wie schön, dass das alles ein ganz simples, einfaches und ruhiges Ende genommen hat, bis auf das SWAT-Team, was draußen heranrückt und das Haus der Griswolds nach allen Regeln der SWAT-Kunst stürmt, inklusive durchs Fenster springen und abseilen vom Dach. Auch die Frau vom Boss und der Polizeichef sind mittlerweile eingetroffen, denen Frank, also der Boss, Shirley, aber mitteilt, dass es hier für die Polizei nichts zu tun gäbe, da er schließlich Mist gebaut habe. Er erklärt, dass er die Gratifikation in diesem Jahr gestrichen hat, was bei seiner Frau und auch beim Chief nicht besonders gut ankommt. Also da haben sie auch eher Missgunst.
Das ist auch sehr geil.
Oder Ablehnung in ihrem Gesichtsausdruck.
Oh Frank, das ist wirklich der gemeinste Trick, um Geld zu sparen.
Aber wie sich dann auch der Polizeichef noch auf die Seite schlägt.
Ja,
dieser
ja.
Klischeehafte Polizeichef.
Das ist wirklich was sagt er? Das ist wirklich hinterhältig, ja. Mister oder so?
Irgendwie sowas.
Wenn ich könnte, würde ich.
Wenn ich jetzt einen Gummiknüppel hätte.
Ja, oder irgendwie sowas. Ja, ja, genau, genau.
Super.
Und zu guter Letzt entdecken die Kinder am Himmel dann auch noch den Weihnachtsstern. Das einzig Wichtige heute, so wie Clark es so schön sagt. Keine Gratifikationen, Bäume oder Truthähne. Der Stern bedeutet für jeden etwas anderes und was er für ihn bedeutet, ist ihm in dieser Nacht klar geworden.
Aber der Film wäre ja kein Slapstick-Feuerwerk, wenn er so besinnlich enden würde. Und so stellt dann Onkel Louis, also der Mann von Tante Bethany, fest, dass es sich bei dem Stern gar nicht um einen Stern, sondern um ein Leuchten in der Klärgrube handelt. Und mit diesen Worten schmeißt er sein Streichholz dann achtlos hinter sich, mit dem er sich gerade eine Zigarre angezündet hat, woraufhin dann die Klärgrube durch das austretende Gas explodiert. Und weil immer noch einer geht und weil wir es ja mit einem US-amerikanischen Weihnachtsfilm zu tun haben, legt sich, nachdem der Rauch verzogen hat, Tante Bethany natürlich die Hand aufs Herz und fängt an, die Nationalhymne zu singen.
Guten Abend.
Und alle anderen steigen mit ein, ne? Auch die Polizisten, das ganze SWAT-Team und der Nikolaus, der vorher noch auf dem Rasen vor dem Haus stand,
der mit Schlitten, der.
Mit Schlitten, genau. Den Clark gepuncht hat, wo er sich den Finger gebrochen hat. Also Chevy Chase hat sich den Finger gebrochen. Der wird ja in die Luft geschleudert.
Die Gasexplosion.
Genau, durch die Gasexplosion und sieht dann aus wie ein Komet, der über den Himmel fliegt. Oder halt wie der Weihnachtsmann, der über den Himmel fliegt. Und dazu wird die Nationalhymne gesungen. Aber das ist absurd, ne? Also das ist nicht unbedingt patriotisch gemeint, die Nationalhymne, wie die da gesungen wird, sondern es ist einfach absurd. Und so endet dann dieser Film, beziehungsweise ganz zum Schluss sagt Clark noch, geschafft.
Und das könnten wir auch sagen, aber noch nicht.
Nein, die Handlung haben wir geschafft.
Sorry, ich habe hier gerade den Text der amerikanischen Nationalhymne nochmal aufgerufen. And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that a flag was still there. Also diese rote Rakete aus Nikolaus und so, die in der Luft zerbirst, das passt sehr schön in die amerikanische Nationalhymne. Ich glaube, das haben sie sehr schön aufeinander abgestimmt, wie absurd das alles insgesamt wirkt.
Ja, das passt ja auch zu Tante Bethany dahingehend, also dass sie den Nationalhymne anfängt zu singen, wenn du den Film im Original guckst. Es gibt ja das Tischgebet. Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Machen wir auch nicht. Ein bisschen was könnt ihr auch selber entdecken, wenn ihr den Film noch nicht kennt. Aber im Deutschen spricht sie ja ein sehr weirdes Tischgebet. Und Cousin Eddie steht dann ja auch auf und hält sich dann das Herz so ehrenvoll, wie ein Amerikaner aufsteht, wenn auch die Nationalhymne gespielt wird. Im amerikanischen Original spricht sie dann aber den Flaggeneid. Nicht etwa ein Gebet, sondern
Pledge of Allegiance.
Genau, the Pledge of Allegiance to the Flag und so weiter und so weiter. Also insofern passt dieses Singen der Nationalhymne in dieser Szene natürlich, wenn du das englische Original guckst, noch viel besser zu Tante Bethany.
Ja.
Gerade für so eine Dame im hohen Alter, die dann gern nochmal so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert sind und ja, dann nochmal besonders patriotisch vielleicht acten. Und mir fällt gerade so auf, gefühlt habe ich ja erst vor ein paar Minuten gesagt, dass ich finde, dass sich die Ereignisse so ein bisschen überschlagen. Und tatsächlich ist es so, also in der kurzen Zeit hatten wir einen brennenden Baum, ein Eichhörnchen im Baum, einen komplett ausrastenden Familienvater, einen SWAT-Einsatz, singende Polizisten, eine Entführung, eine Gasexplosion. Und das meinte ich vorhin damit, ne? Alles so ein bisschen heuter die Polter und fühlt sich so ein bisschen zerfasert an.
Es ist Tabula rasa, um sich auf das Wesentliche zu besinnen.
Philippe, apropos Tabula rasa, den gab es auch beim Kinostart. Der erfolgte am 1. Dezember 1989 in den USA in 1744 Kinos. Ursprünglich war der Start wohl für den 22. November geplant, wurde aber um eine Woche verschoben. Da gab es dann auch eine große PR-Kampagne. Chevy Chase, der tourte durch Talkshows und es gab PR-Events. Der war Gast in einer TV-Sondersendung vor der Oscar-Verleihung. Und trotz gemischter Kritiken entwickelte der sich durchaus zu einem Publikumsrenner in der Weihnachtssaison 89. Der hat rund 71 Millionen am US-Box-Office eingespielt, Platz 1 am Startwochenende und übertraf damit sämtliche Erwartungen und wurde zum bis dato erfolgreichsten Teil der Vacation-Reihe. Und in den folgenden Jahren avancierte der Film auf jeden Fall zu einem Kultfilm, vor allen Dingen in den USA, auf Video oder im Fernsehen, weil der halt immer wieder wiederholt wurde, hat er halt ein Stammpublikum bekommen und ja, ist Kult geworden auf eine Weise.
Ist ja so ein bisschen wie bei uns, ne? Wir haben es ja vorhin schon so ein paar Mal erwähnt, dass das ein Grower ist oder du hast es erwähnt.
Mhm. Habe ich ein oder zweimal gesagt, ja.
Und dass es ja auch in unserem Umfeld den ein oder anderen oder die ein oder andere gibt, wo das Ganze ein bisschen reifen musste und wo der Film erst nach und nach vielleicht zum Kultfilm geworden ist. Mhm. Und das ist ja ohnehin oft so bei Filmen, gerade aus unserer Zeit, in der wir groß geworden sind, ohne Streaming und so weiter. Da wurden ja Filme Jahr für Jahr wiederholt im Fernsehen und liefen einfach immer wieder. Und irgendwann gehörten sie so zu Weihnachten dazu. Und ohne, dass man es forciert hat oder wollte, war es dann plötzlich so ein Kultfilm für einen, den man sich immer wieder angeguckt hat. Mhm. Zwangsläufig, weil man ja nur so ein paar Sender hatte. Und dann hat man sich den Film eben reingezogen. Und ich glaube, das hat auch bei mir zumindest dazu beigetragen, vielleicht nicht speziell bei dem, denn da war ich mir nicht so ganz sicher, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe, aber bei vielen anderen Filmen, die so mit Weihnachten für mich verknüpft sind, hat das genauso funktioniert.
Ja, bei mir geht das ja sogar so weit, ich meine, ich kaufe mir eh gern Zeug, ne? Also Merchandise-Kram. Wir haben zu Hause, ich glaube, 2 Moosemax, also das sind die Gläser, die...
Die Flügelbecher sozusagen.
Ja, Flügel, Geweih, sind ja Geweihe.
Geweihbecher.
Das sind so Gläser, wo Geweihe dran sind, also von Moos, also von Elchen halt. Ne?
Kitschig und hässlicher geht's eigentlich nicht.
Aus denen Eddie und Clark in einer Szene Eggnog trinken.
Eierflip.
Ja, genau. Und da haben wir 2 zu Hause. Ich habe das Trikot von Clark, also das Chicago Blackhawks Trikot, das Eishockey-Trikot, wo Griswold hinten draufsteht. Das habe ich mir mal vor ein paar Jahren gekauft. Und die Mütze, die ich heute trage, die zeigt das Haus der Griswolds.
Ah, fällt mir jetzt das auf.
Ja, ich habe die, ich glaube, in Berlin von 2 oder 3 Jahren gekauft. Ich habe die da gesehen und habe gedacht, also ich habe sofort erkannt, habe gleich gedacht, das ist doch das Griswold-Haus, oder?
Zeig nochmal. Okay, hätte ich im Leben nicht erkannt.
Die Leiter links verrät es.
Ja, und der Typ auf dem Dach natürlich. Ja.
Der einen Stromschlag kriegt.
Naja, du kannst dich wieder anders hinsetzen.
Das ist sehr nett von dir.
Du kannst den Kopf wieder neigen.
Also das mag ich ja ganz gerne und das zeigt ja irgendwie auch, also ich meine, heutzutage gibt es irgendwie zu allem Merch, ne? Ja. Aber so einen gewissen Kultfaktor braucht es dann doch. Also Tobi, du hast zuletzt welchen Film geguckt? Hast du mir auf der Herfahrt erzählt?
Ja, der hieß... Wie überlebe ich Weihnachten, glaube ich.
Zudem gibt's keinen Merch, würde ich jetzt mal sagen.
Ich hoffe nicht.
Ich sag das jetzt einfach mal.
Ja, aber gebe ich dir recht. Also so ein bisschen was muss so ein Film schon haben, ein bisschen Substanz, damit man da auch ja die nötige kultige Sicht drauf entwickeln kann.
Mhm, genau. Und ich habe ja eben gerade schon gesagt, die Kritiken waren so so gemischt. Ne? Ich erwähne ja gerne den Roger Ebert von der Chicago Sun-Times. Der lobte zumindest die schauspielerischen Leistungen, kritisierte allerdings die Regie. Und wie gesagt, trotz gemischter Kritiken entwickelte er sich zu einem absoluten Weihnachtsklassiker.
Man muss ja auch nicht immer recht haben, der Ebert.
Nein, muss er nicht.
Bei der Regie kann man ja auch seiner Meinung sein. Vielleicht hat der Film ja ein Stilmittel erst geprägt oder neu installiert, wenn es eh ein Regisseur war, der für Werbefilme bekannt war.
Ich hätte jetzt gerne mal gewusst, wie wäre dieser Film wohl geworden, wenn Chris Columbus die Regie geführt hätte. Ja. Der war ja eigentlich geplant, ne? Ja, also ja. Hat dann Kevin gemacht, alles gut. Aber was hätte der aus dem Film gemacht? Ich würde sehr gerne wieder Sliders-mäßig in ein Paralleluniversum reisen, wo Chris Columbus diesen Film gedreht hat, und dann würde ich gerne mal vergleichen. Das würde mich total interessieren.
Ja, vielleicht wäre er ein bisschen weniger zerfasert geworden, wie ich mir das gewünscht hätte. Also vielleicht ist die Regie auch jetzt aus rein handwerklicher Sicht nicht perfekt oder auch nicht gut. Weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber aus meiner laienhaften Sicht, ne, ich habe es jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, finde ich den ersten Part, die erste Hälfte des Films, die ja auch noch so episodisch funktioniert,
ja,
gut und stimmig. Und auch die Bilder, die wir da sehen, die Settings und die Atmosphäre, die da erzeugt wird, also diese Szene zum Beispiel, wo er da auf dem Dachboden sitzt,
mhm,
und sich den alten Film anschaut. Und wenn dann die Tante vorbeikommt und die Leiter wieder hochschiebt und diese Stille, die da im Haus herrscht. Also ich kann mich da richtig reinversetzen, reinfühlen an diesen kalten Wintermorgen und an diese Atmosphäre, die da im Haus herrscht mit den ganzen Verwandten. Und das bildet für mich schon eine sehr stimmige Festtagsatmosphäre ab, so, mhm, wie ich mir das vorstelle, wie das ist, wenn so die ganze Familie unter einem Dach ist. Und das ist für mich schon sehr dicht und authentisch auf eine Art. Und das geht für mich so ein bisschen verloren eben in der zweiten Hälfte, wo es dann wirklich ins ja mehr als Absurde übergeht. Und vielleicht ist auch genau das der Punkt, den da der Ebert kritisiert.
Hat dem Film aber keinen Abbruch beim Erfolg getan. Also es hat trotzdem funktioniert. Anders als spätere Filme, die eben von anderen Regisseuren abgedreht wurden.
Ja.
Vegas Vacation 1997. Der war wohl nicht so erfolgreich. Oder nee. Kennt ihn jemand von euch? Markus, du hast gesagt, du hast die gesehen.
Ich habe alle gesehen tatsächlich. Also nein, stimmt gar nicht. Christmas Vacation 2 von 2003, den TV-Film, in dem nur Cousin Eddie im Mittelpunkt steht, den habe ich nie gesehen. Der gilt auch wirklich als schlechter Film. Also was man so lesen kann, ist auch bei den Fans nicht beliebt. Aber Vegas Vacation, den habe ich noch gesehen. Der heißt, wie heißt denn der nochmal im Deutschen? Die schrillen vier in Las Vegas oder so. Ich weiß nicht, nimmt der das wieder auf? Da gibt's aber einen unglaublich guten Gag. Also wirklich gut. Am Anfang des Films sind die zu Hause und die Kinder Audrey und Rusty kommen rein. Und dann sagt Clark sowas wie, Mann, ihr seid so groß geworden. Oder nee, nicht so groß geworden. Er sagt sowas wie, Mann, immer wenn ich euch sehe, ich erkenne euch gar nicht wieder. Also er spielt halt so als vierte Wand Witz darauf an, dass in jedem Film diese beiden von anderen gespielt werden. So auch im vierten Teil der
Reihe.
Okay,
das ist witzig.
Das war wirklich ein guter Gag. Ansonsten ist der, ja, ganz nett, kann man mal gucken. Aber gerade wenn man den dritten, also wenn man Christmas Vacation als Maßstab nimmt, dann fällt der extrem ab. Ja, kann man mal gucken, ist okay.
Ich schätze, alle anderen Teile bekommen ja auch gar nicht die Chance auf diesen Kultstatus, denn man wird sie sich wahrscheinlich nicht einmal im Jahr angucken.
Nee.
Denn sind keine Weihnachtsfilme.
Und man fährt auch nicht einmal im Jahr nach Vegas, also zumindest wir hier nicht. In Amerika gibt es bestimmt Leute, die das machen. Für die ist vielleicht auch Vegas Vacation der absolute Kultfilm, kann sein. Aber wir fahren, und auch die meisten Amerikaner fahren nicht einmal im Jahr nach Vegas, aber die meisten Leute bei uns und die meisten Leute in Amerika feiern einmal im Jahr Weihnachten. Selbst Atheisten oder, keine Ahnung, Moslems oder was weiß ich, stellen teilweise Weihnachtsbäume auf, weil sie es schön finden, und geben ihren Kindern Geschenke, weil sie es schön finden. Auch wenn man nicht christlich ist, feiern viele Leute Weihnachten.
Und das ist halt genau das Ding. Der Film ist als Weihnachtsfilm, oder die Formel funktioniert als Weihnachtsfilm und dann auch gerne mit der Besetzung. Aber wahrscheinlich ist es nicht die Besetzung alleine, die dann die Qualität des oder der Filme ausmacht, gerade bei den springenden, wechselnden Darstellern, vor allem der Kinder. Und ja, ich denke, das ist sicherlich der Grund, warum Christmas Vacation der bekannteste und wahrscheinlich auch beliebteste der Reihe ist.
Mhm. Es gibt dann noch, neben Christmas Vacation 2, habe ich eben gerade schon genannt, gibt es dann noch von 2015 eine späte Fortsetzung, die so ein bisschen, ja, wie so ein Legacy-Sequel ist. Also da geht es dann um Rusty. Also Rusty möchte auch gerne mit seiner Familie verreisen, ähnlich wie Clark das gemacht hat. Da spielt dann der Ed Helms, den kennt man als Zahnarzt aus den Hangover-Filmen. Der spielt da den Rusty. Was ich echt ein bisschen doof fand damals, habe ich gedacht, das war ja so die ganz große Zeit von Big Bang Theory. Und da habe ich dann gedacht, Mann, ey, nehmt doch den Johnny Galecki. Was soll denn das? Der ist doch gerade ein Star, mit dem kriegt ihr doch die Leute von Big Bang Theory. Aber na gut, haben sie nicht gemacht. Auch in diesem Film wird Rusty von wem anders gespielt. Mhm. Von Ed Helms, wie gesagt. Seine Frau spielt Christina Applegate. Das ist ganz gut.
Die spielte übrigens auch mit in dem besagten Wie überlebe ich Weihnachten. Das war die Freundin von Ben Affleck.
Ah, okay, ja, da hatten wir vorhin auf der Hinfahrt, muss ich erklären, hatten wir drüber geredet. Ich kenne den Film nur namentlich, beziehungsweise habe den erst mit einem anderen verwechselt. Und als Tobi dann James Gandolfini gesagt hat, habe ich dann gedacht, ah ja, und Ben Affleck, richtig?
Ja.
Ja, genau. Und mir ist nicht eingefallen, wer die weibliche Hauptrolle gespielt hat, aber schön, Christina Applegate, dass dir das noch einfällt. Und Chevy Chase und Beverly D'Angelo spielen in diesem, also in dem 2015er Vacation, Untertitel, deutscher Untertitel, Wir sind die Griswolds. Die spielen da auch wieder mit, haben kleine Nebenrollen als Clark und Allen, spielte weltweit über 100 Millionen Dollar ein, führte die Vacation-Reihe oder wollte die Vacation-Reihe für eine neue Generation schmackhaft machen. Ja,
ist nicht viel draus geworden.
Nee, ist irgendwie nichts draus geworden. Ich meine, 100 Millionen Dollar klingt jetzt erstmal ganz gut, aber 2015 sind Filme deutlich teurer als 1989. Da sind 100 Millionen Dollar weltweit zu, was hatte ich gesagt, 71 oder so, nur in den USA, schon deutlich schlechter.
Inflationsbereinigt fällt es ganz schön doll ab.
Ich glaube, inflationsbereinigt ist Christmas Vacation 180 Millionen, glaube ich, habe ich gelesen. Wert, also ein Spiel nur in den USA und gehört zu den 40 besten Weihnachtsfilmen, also erfolgreichsten Weihnachtsfilmen, zu den 40 erfolgreichsten Weihnachtsfilmen. Fand ich sehr witzig, diese Zahl, wahrscheinlich ist auf Platz 39 oder so. Dann sagt man natürlich Top 40.
Top 40, ja.
Genau, genau. Ansonsten, was gab's noch an Nachwirkungen? Ja, die Karrieren der Leute, Chevy Chase, das ist so ein bisschen ins Stocken geraten, der ist mit Community, das hatten wir erwähnt, nochmal auf der Bildfläche erschienen. Mega erfolgreich war die Serie nicht, aber zumindest hat er da mitgespielt. Beverly D'Angelo kenne ich tatsächlich bewusst nur aus den Vacation-Filmen.
Geht mir genauso, ja.
Die hat noch mitgespielt in American History X, den könnte man durchaus kennen. Also ich habe den gesehen, aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass die da mitgespielt hat.
Weißt du, wen sie da gespielt hat?
Nein, keine Ahnung.
Okay.
Die hat in Harold und Kumar 2 mitgespielt, kenne ich nicht mal den ersten, und in The House Bunny.
Ja, gut.
Also, ja, nicht die absolut mega Karriere gemacht. Juliette Lewis, kann man jetzt nichts gegen sagen, ne? Haben wir gesagt, Kap der Angst, Gilbert Grape, Natural Born Killers und From Dusk Till Dawn. Also die hat in den 90ern und auch noch den Nullern durchaus eine Karriere gehabt. Und ja, Johnny Galecki, ne? Big Bang Theory, habe ich schon gesagt.
Ja, also die beiden, die im Film, also in Christmas Vacation, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so die, in Anführungszeichen, unwichtigsten Rollen spielen oder die am wenigsten wichtigen für die Dynamik des Films, haben eigentlich die doch nachhaltigsten Karrieren dann am Ende hingelegt, mal abgesehen von Chevy Chase natürlich.
Ich wollte gerade sagen, zumindest wenn man nach diesem Film guckt, wenn man vor diesem Film guckt, da hatte Chevy Chase ja schon eine Riesenkarriere. Mhm. Der hat ja große Filme gemacht, große Komödien, war bei Saturday Night Live. Also das war ja damals schon ein Star, sonst hätte der sich auch nicht so benehmen können, wie er sich wohl benommen hat.
Aber von da an ging es für ihn jetzt ja auch nicht mehr unendlich weiter.
Nee, der hat ein paar Flops gehabt.
Was den Erfolg angeht, dafür mit seinen Kindern, ne?
Ja, ich kann mich an Jagd auf einen Unsichtbaren erinnern, der irgendwie damals sehr promoted wurde mit Daryl Hannah und ihm und der aber auch irgendwie nicht wirklich gut gelaufen ist, glaube ich. Ich habe da aber auch keine echten Erinnerungen dran. Würde ich gerne mal wieder sehen, fällt mir dabei gerade mal ein. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, Tobi, du hast schon angedeutet, dass du die erste Hälfte gut findest und die zweite nicht so gut. Ist das dein Urteil für diesen Film? Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Weil ich würde gerne noch wissen, wie ihr den Film findet. So generell.
So in abschließender Kritik, meinst du?
Ja, genau.
Naja, schon irgendwie. Also, ich kann ja nochmal ein bisschen von vorne anfangen. Ich finde den Film gut, das habe ich durchklingen lassen. Der gehört auch in meine Weihnachtsfilm-Rotation jedes Jahr. Den schaue ich mir eigentlich schon immer einmal im Jahr an. Wie ich zum Film gekommen habe, habe ich auch schon beschrieben vorhin. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe zumindest keine nostalgische Verbindung. Und ja, also gerade die erste Hälfte ist für mich sehr weihnachtlich und sehr atmosphärisch und schafft ein tolles Setting, macht eine schöne Charaktereinführung, hat witzige Szenen und bis zu diesem einen Punkt, wo das diese seltsam absurde Wendung nimmt, finde ich den Film auch wirklich super. Was nicht so schlimm ist, denn es geht dann ja, wie wir schon festgestellt haben, sehr, sehr schnell und dann erträgt man das Ende auch noch. Und so steht es ja dann am Ende auch nicht. Also
wollte ich gerade sagen.
Nein, ist ein schöner Weihnachtsfilm, ein witziger Weihnachtsfilm, den man sich auf jeden Fall auch gut einmal im Jahr auch mit den Kindern gerne anschauen kann. Und insofern, ich würde mal meine 4 von 5 vergeben.
Das klingt gut. Und Philippe?
Ja, geht mir auch so. Ich gucke den gerne als jährliche Tradition. Es ist eher die Tradition, die im Vordergrund steht und gar nicht so sehr der Film. Aber du hast es, glaube ich, schon ein halbes Mal erwähnt, dass er als Grower funktioniert in der Fundkiste, die er so darstellt, an Zitaten, an Absurditäten und an Klamauk. Da haben die ja wirklich, es war ein Arbeitssieg der Filmcrew, daraus so ein Werk zu machen, so ein Kultwerk, wo dann einfach jede Szene irgendein Detail eingebaut würde, irgendeine absonderliche Formulierung, irgendein Outfit von Eddie, was das Ganze eben zu einem richtigen Klassiker mit tausenden von Fundstückchen drin macht. Von daher mindestens eine 3,5 von 5, aber durch die schneebeflockte, verklärte Brille der Weihnachtszeit sind es dann einfach mal 4,5 von 5.
Ordentlich, ein ganzer Stern obendrauf.
Ja, ein Weihnachtsstern.
Oh.
Ah, das ist kein Weihnachtsstern, das ist das Leuchten der Klärgrube.
Exakt so ist es. Es fackelt auch ganz schnell ab. Markus, magst du mal deine abschließende Kritik abfackeln?
Mhm, mag ich. Für mich ist der Film seit ein paar Jahren halt genau wie bei euch ein Weihnachtsklassiker. Meine Freundin und ich, wir haben da halt diese kleine Tradition draus gemacht, den mit euch zu gucken, im Freundeskreis gemeinsam diesen Film zu gucken. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Für mich hat es den Film noch mal besser gemacht, Philippe, deiner Freundin dabei zuzugucken, wie sie über 3 Jahre, also das ist ja schon länger her als 3 Jahre, aber ich habe das so in diesen 3 Jahresschritten von, ja, ist ganz nett, zu, oh ja, der ist ganz gut, zu, haha, ich freue mich schon auf die Szene.
Ja.
So, das ist halt super. Und so funktioniert dieser Film auch am besten, finde ich, wenn man ihn kennt. Also man freut sich ja dann schon auf die Szenen, die kommen. Oh, die Szene, oh ja, die ist gut, jetzt wird's witzig. So, da freut man sich dann ja drauf. Das Einzige, was ich jetzt auch nochmal beim Besprechen gedacht habe, wo ich sage, ah ja, die ist nicht so gut, ist tatsächlich die Szene, wo sie Schlitten fahren.
Mhm.
So, wo ich denke, die ist nicht schlecht.
Fahren.
Ja, genau, wo sie mit diesem Wok-Schlitten da.
Mhm.
Ich würde nicht mal sagen, dass die schlecht ist, aber die ist halt einfach zu lang.
Und so ein bisschen unnötig auch.
Ja, das kannst du aber bei vielen Szenen sagen, auch wo er das Geschenk zu Mr. Shirley bringt, ist sehr unnötig.
Ja, wobei das nochmal so ein bisschen die Beziehung der beiden, finde ich, beschreibt, ne? Diese speichelleckende.
Aber er leckt ja gar nicht Speichel, er bringt ihm einfach nur ein Geschenk vorbei, ja. Seinem Boss. Das haben alle offensichtlich gemacht. Soll er das als einziger nicht machen?
Ja, aber es ist.
Genau, das ist es ja.
Zeichnet ja schon so ein bisschen seinen Charakter, ne?
Alle wollen sich anbiedern und dem Boss ist egal, er kann die nicht auseinanderhalten, weil alle sich auf die gleiche Art anbiedern.
Ja gut, okay, wenn es von der, guck mal, ich lerne hier auch noch was dazu, ist ja auch schön.
Nein. Aber nichtsdestotrotz, ich finde auch die Schlitten-Bock-Szene nicht schlimm. Also
nein, ich finde die auch nicht schlimm, die ist mir zu lang.
Da gebe ich dir recht, sie ist zu lang dafür, dass sie so unwichtig ist.
Ja, wenn die, keine Ahnung, ein paar Minuten kürzer wäre und vielleicht durch eine Skihütte weniger oder durch eine Schneewehe weniger gefahren würde.
Oder durch ein paar mehr Tippis von Ureinwohnern durchflitzen würde und dann durch einen Friseursalon und dann durch ein, keine Ahnung, also dass die Szenarien, wo es durchgeht, einfach immer absurder werden, à la nackte Kanone oder so.
Ich muss an Hotshots denken.
Ich muss an
oder Hotshots,
denken, ja. Der da über das Eis schlittert und dann sich der Polizist so umdreht. Ihr erinnert euch, als er aus dem Supermarkt flüchtet?
Ja.
Da musste ich dran denken.
Wo er die Zahnbürste stiehlt.
Genau. Aber irgendwie auch ganz cool, die Tatsache, dass die Familie so am Abend scheinbar im Dunkeln dann noch auf irgendeinen Berg fährt, um zu rodeln. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt gewöhnlich. Normalerweise macht man das ja eher am Tage, aber dass es da anscheinend in der Umgebung irgendwie einen Spot gibt, wo man mit Vox oder was auch immer den Hang runter rasen kann, ist ja irgendwie auch ganz cool.
In herrlich ausgeleuchteten Bergwäldern.
Genau. Ja, ist doch geil. Ja, ja. Also kann man jetzt nichts sagen. Wenn ich so eine nächtliche Skirampe hätte, die schön ausgeleuchtet ist und wo ganz viele Leute sind, also was heißt ganz viele, sind ja nicht ganz viele, aber so ein paar Leute sind, also dass man nicht da irgendwo in der Einsamkeit ist, sondern dass es wirklich dafür gemacht ist, das ist doch nett.
Ja, stimmt.
Und Tobi, es muss ja nicht abends sein, es kann auch nachmittags sein, es wird frühdunkel im Winter.
Es kann auch 17 Uhr sein, ja, das stimmt.
Mhm. Genau, der Walmart hatte ja noch auf, obwohl...
Das heißt ja nichts.
Nee, das heißt nichts. So, aber abschließend sei gesagt, ich habe mal bei Letterboxd geguckt, was ich dem da gegeben habe und ich habe das richtig im Kopf gehabt, 4,5 Sterne. Der Film kratzt für mich an weihnachtlicher Perfektion, nicht an filmischer, aber für mich ist das ein nahezu perfekter Weihnachtsfilm. Ich mag das Episodenhafte an dem Film irgendwie, ich mag die Charaktere, ich mag fast alle Szenen in dem Film. Ich finde auch das Ende nicht schlimm, ich weiß schon, was du meinst, dass der da so aufdreht und ihm dann ein bisschen die Luft ausgeht und dann sind sie nochmal am Boden und dann sind sie nochmal am Boden. Ich weiß schon, also sowohl was du meinst, Tobi, als auch was du meinst, Philippe. Aber trotz alledem gebe ich dem die aus meiner Sicht wohlverdienten 4,5 Sterne und kann ich nochmal sagen, 3,5 ist die Durchschnittswertung bei Letterboxd. Also der kommt durchaus ganz gut an.
Ja, ne?
Ist ja auch nicht umsonst einer meiner Vierreiter der Christmokalypse oder so ähnlich.
Adventokalypse.
Adventokalypse, das finde ich gut.
Tja.
Und damit haben wir es mal wieder.
Geschafft.
Jetzt haben wir entweder allen ZuhörerInnen den Film schmackhaft gemacht oder verlitten.
Nichtsdestotrotz wollen wir aber natürlich all unseren Zuhörenden danken, dass sie es denn möglicherweise so lange mit uns ausgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat da draußen, dann lasst es uns gerne wissen, zum Beispiel mit einer netten Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Ihr könnt uns aber auch einen netten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder unsere Social Media Kanäle zu Spam mit Lobpreisungen und positiver Kritik. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback.
Oder wenn ihr uns richtig gerne mögt und das hier richtig toll fandet, wie wir diesen Film auseinandergenommen haben und wie wir schon über 150 Folgen für euch präsentiert haben, dann möchte ich gerne Sebo zitieren. Bewerft uns bitte mit Geld, mit Scheinen. Nicht mit Hartgeld, denn das tut weh.
Gerne mit Schein, ja.
Ihr könnt uns gerne unterstützen. Also das würden wir uns sehr freuen. Wir würden irgendwann gerne keine Miesen mehr mit diesem Podcast machen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Mit 3 € im Monat seid ihr dabei. Oder bei Ko-fi könnt ihr uns einen virtuellen Kaffee spendieren. Freuen wir uns auch drüber.
Genau. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz lieben Dank an unsere Unterstützer, die uns da auf Steady ein Abo hinterlassen haben. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit vielleicht auch mal eine gute Idee, eure Liebsten zu beschenken.
Oh ja.
3 € sind nicht viel Geld. Also für uns schon, aber naja, ihr wisst schon. Also wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Unterstützung und vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und du hast es gerade schon gesagt, wir haben's.
Ja, dann machen wir Feierabend, gehen unter den Baum, packen die Geschenke aus und jagen das Eichhörnchen in die Kammer und erschlagen es mit dem Hammer.
Genau. Und hören uns in 14 Tagen oder 3 Wochen. Wer weiß das schon?
Ja, wir geben uns Mühe, dass wir in 14 Tagen wieder parat sind. Dann mit dem alljährlichen Jahresrückblick. Oh Gott, ich habe die Folge gespoilert.
Wie konnte das passieren?
Am Ende des Jahres der Jahresrückblick. Naja.
Überraschung.
Vielleicht sollten wir antizyklisch aufnehmen und den Jahresrückblick am Jahresanfang machen.
Oder im Juli.
Oder einen Jahresvorausblick.
Oh Gott.
Die Orakeln, was passieren könnte.
Oh ja.
Glas wir brechen an dieser Stelle
reicht.
Mal ab.
Feierabend.
Und ich sage euch, verbringt eine schöne Zeit, bleibt am Drücker. Halleluja, das ist ein Ding.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Die Familie Griswold feiert Weihnachten.
Und hiermit übergebe ich dem Griswold Weihnachtsbaum seiner Bestimmung.
Du machst deinen guten Pullover ganz harzig, Clark.
Das muss irgendwie auseinandergewurzelt werden. Das ist was für dich.
Wer
Wir wollten ja eigentlich anrufen, aber Eddie wollte, dass es eine Überraschung wird.
Wenn ich morgen früh aufwachen würde und mein Kopf wäre am Teppich angenäht, wäre das auch keine schönere Überraschung. Ah, mit den Dingern werden wir aber ganz schön runterbrettern.
Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?
Ich habe mich nur in einer Bluse umgesehen.
Nach die schrillen Vieh auf Achse und Hilfe, die Amis kommen, zeigen Chevy Chase und seine Familie diesmal, wie man die Festtage am sichersten zu Hause verbringt.
Bingo.
Alle Mann rauskommen, schnell! Seht euch die Lichter an!
Ja, muss wohl schon ihr neuntes Leben gewesen sein, würde ich mal sagen.
Chevy Chase. Schöne Bescherung.